So Leute, ich soll jetzt sagen, dass gleich der 16er kommt. Jetzt sage ich, das war der 16er. Dann freuen Sie sich hier alle wieder. Also heute im 16er, was machen wir denn heute? Wir reden über das letzte Bundesliga-Wochenende.
Na, das ist ja mal sehr konkret. Wir sprechen mit Uli Stein über das Torwartspiel im Allgemeinen und über das Foul von Nübel.
Richtig. Und wir sprechen über das Abwehrverhalten von Michael Lang bei Werder Bremen.
Lang, ausführlich und im Detail, muss man in diesem Fall sagen. Und wir sprechen auch noch über den Fight zwischen Wolfsburg und Gladbach.
Ja, das stimmt. Wolfsburg hat in letzter Sekunde noch die beiden aggressivsten Spieler Europas verpflichtet. Xavier Schlager aus Österreich und Arnold war ja schon da. Naja, ist egal. Über all diese Dinge sprechen wir gleich.
Ja, das war recht knackig, muss man sagen.
Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lienen.
So, komm Ewald, jetzt ziehen wir noch mal dran hier. Der 16er ist da. Moin, moin, Ausgabe Nummer 28, kurz vor Weihnachten. Wie war dein Wochenende, Ewald?
Sehr schön. Also, spannende Spiele.
Warte mal ganz kurz. Ich muss einmal, glaube ich, noch mal fragen, was mit deinem Mikro ist. Ist das gut so? Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ja? Das machen wir on-air sozusagen. Die technische Meisterleistung von Flo, jetzt noch mal das Mikro bei Ewald richtig anzusetzen. Ja? Boah, das sieht gut aus. Jetzt so, darfst du reden.
Er hat wieder seine Kette um.
Nach hinten weg.
Seine Goldkette.
Tonprobe. So, das war der 16er. Achso, das sagen wir hinterher, ne?
Ja, jetzt komm, jetzt fummel nicht so viel rum.
Okay.
Erzähl.
Ja, nein, es war ein spannendes Wochenende mit unglaublichen Spielen, mit tollen Spielen, mit vielen Toren, aber auch mit unglaublichen Abwehrfehlern, mit teilweise übertrieben hartem Spiel, mit Torwartaktionen, die eigentlich nicht nachzuvollziehen sind, vom Halten her und auch vom Foulspiel her. Also es war alles dabei und das Ganze verdichtet sich. Und mein FC St. Pauli hat mal wieder gewonnen.
Ja.
Und da bin ich sehr, sehr froh drüber.
Gut. Wie alle. Hast du alle Geschenke beisammen?
Geschenke? Also als Geschenke, Geschenke gibt es dieses Jahr nicht. Nee. Pflanzen, statt Geschenken pflanzen wir Bäume.
Alle?
Alle.
Ganze Familie? Alle,
ja, natürlich. Und es werden Bäume
gepflanzt. Deine Kinder müssen auch Bäume pflanzen. Kriegen auch nichts und dürfen nichts schenken, oder wie?
Ja, ich meine, auch bei den Firmen ist es ja so, diese Giveaways, wie das so schön heutzutage neudeutsch heißt, dass man zu Weihnachten irgendwie irgendeinen Plunder kauft und tausendfach irgendwelchen Kunden schickt. Und das kriegen die aus allen Himmelsrichtungen. Und am Ende hast du einen Sack voller Geschenke, die kein Schwein braucht, und hast wieder 17 Tonnen Plastikmüll produziert.
Guter Hinweis, braucht man eigentlich, ne?
Was?
Braucht man eigentlich nicht.
Nein, das brauchst du alles nicht. Das sind alles Aufmerksamkeiten, wunderbar. Aber dann, da kann ich andere Sachen machen. Aber das Bewusstsein dafür steigt immer mehr. Und lass uns Weihnachten genießen. Das ist eine wunderschöne Zeit, Familienzeit, eine besinnliche, beschauliche Zeit. Aber wir müssen da keine Konsumschlacht draus machen. Das machen wir jetzt seit Jahrzehnten. Schluss damit.
Sehr gut. Und jetzt 16er. Los geht's. So, Ewald, was machen wir denn mal als erstes? Ne? Da war ja wieder einiges drin an diesem Wochenende. Du hast dich fürchterlich aufgeregt gerade eben über einen Spieler vom SV Werder Bremen. Ich möchte doch sagen, er war nicht alleine schuld an der 1:6 Niederlage in Bremen, aber der Schweizer Michael Lang hat es dir angetan.
Doch, er war alleine schuld. Es tut mir leid. Ich bin normalerweise nicht derjenige, der einzelne Spieler herausgreift.
Genau.
Aber 6:1 bei Bayern München zu verlieren und sagen wir mal, beim fünften Tor könnte man anderen eine Mitschuld geben. Sagen wir mal, aber die ersten vier Tore ist er tausendprozentig im Fokus. und macht einen Stellungsfehler nach dem anderen, beziehungsweise läuft nicht mit Spielern, die steil gehen, die tief gehen. Ob das der Coutinho ist, der bei dem ersten Tor, er steht bei ihm, er orientiert sich nicht. In seinem Rücken steht Coutinho, der Angriff geht über die rechte Seite und dann bewegt sich Coutinho nach innen. Gnabry wurde natürlich auch laufen gelassen. Das hat ja
Augustinsson wahrscheinlich.
Genau, Augustinsson hat es nicht mitgekriegt, wie Gnabry tief läuft, kriegt den Ball. Aber wenn er er kommt ganz kurz vom Torwart an den Ball, der Gnabry, und wenn er mit Coutinho mitgeht, passiert nichts. Er kriegt es gar nicht mit, lässt ihn einfach laufen und dann stellt er plötzlich fest, das kann man im Video wunderbar sehen, ach, der ist ja steil gelaufen, kriegt den Ball und legt ihn ins leere Tor. Das war das erste Tor. Beim zweiten Tor.
Komm, lass es uns ein bisschen abkürzen. Der arme Mann wird es wahrscheinlich auch wissen, dass er nicht seinen besten Tag erwischt hat. Und trotzdem hat der ein oder andere Bremer davor auch ein bisschen gepennt. Ne? Ja, er ist ja immer der Letzte in der Kette, der dann irgendwas noch reparieren muss. Ja, wenn der dann den Fehler macht, dann ist es halt zu spät. Es sei denn, Pavlenka kommt nochmal.
Ja, aber das war jetzt krass. Das muss ich wirklich sagen, das war krass. Bei den ersten vier Toren, beim fünften Tor wird quasi an ihm vorbei ein Steilpass gespielt, wo er versucht, ihn abzufangen, anstatt mitzulaufen. Aber da lassen natürlich auch andere den Mann laufen. Das war ein lässlicher Fehler, sag ich mal. Aber die ersten vier Tore, lässt er grundsätzlich seinen Mann laufen. Das Schlimmste ist für mich das Tor, wo Coutinho diesen Heber macht. Da steht er, sieht den Coutinho an und Coutinho läuft vor ihm einfach in die Tiefe und er bleibt einfach stehen. Genauso wie Augustinsson beim ersten Tor. Dann das Tor von Lewandowski, wo Müller auf Lewandowski luft, steht er vor Lewandowski. Und lässt ihn einfach laufen. Auch bei dem beim zweiten Tor von also bei dem 2:1 für mich nicht nachzuvollziehen. Das wirkte auf mich, als wenn der Michael Lang, der ja ein richtig guter Spieler eigentlich ist, überhaupt nicht auf dem Platz war, geistig abwesend war. Weil es kann nicht sein, dass ich nicht einmal mitlaufe. Ich habe das ganze Spiel gesehen und er ist gar nicht mitgelaufen. Wenn einer steil geht, ist er nicht mitgelaufen. Das Tor von Lewandowski, kannst du dich erinnern, da steht auf rechter Verteidiger und Coutinho lupft den Ball so aus dem Stand über ihn drüber weg. Und auch da beobachtet er die Szene nur und Lewandowski läuft allein am Torwart und schiebt den rein, 2:0. Also die ersten vier Tore, sagen wir mal 90-100% ist er daran schuld. Und dann kann ich nicht sagen, wie schlecht und wie schlimm haben wir gespielt, wenn ein einzelner Spieler derartig krasse Fehler macht. Keine Ahnung, ob der Florian das während des Spiels nicht beobachtet hat. Aber nach den ersten beiden Male, vielleicht hat er ihn in der Halbzeit schon darauf aufmerksam gemacht. So schnell kann man es auch nicht sehen, aber mittlerweile habe ich ja Videoanalysen.
Die Bremer sind irgendwie auch ein bisschen überrollt worden. Ne? Also ich meine, das lief ja 44 Minuten lang perfekt für die.
Ja, ja und der muss doch das zweite Tor machen. Dann steht es 2:0 für Bremen. Er muss das Tor machen.
Also sie kommen, wenn alles gut läuft, ja, mit dem 1:0 in die Pause, die Leute draußen sind unruhig geworden, weil die Bayern keine gute Phase hatten, die ersten 30, 40 Minuten. Und dann kommt eine Phase, dieses gesamte Ding irgendwie komplett dreht und du weißt eigentlich in der Pause, okay, jetzt geht's 4-5-6-1 aus.
Ja, aber vor allen Dingen kurz vor der Halbzeit 2 Tore. Ich habe eine gute Halbzeit und auf einmal steht es 1:2 gegen mich. Aber diese beiden Tore, das ist so ein krasses Fehlverhalten von dem Michael Lang, dass ich dann normalerweise muss ich mir das raus, ich kriege ja das Video, ich gucke mal, was ist denn eigentlich passiert. Und dann sehe ich das unmittelbar, dass er zweimal gar nicht mitbekommt, wenn jemand tief geht. Und das hat sich dann bei den nächsten beiden Toren fortgesetzt. Vor allem das dritte Tor von das 3:1 von Coutinho. Solche Dinge dürfen einfach nicht passieren. Aber wie gesagt, man weiß es nicht, was mit dem Michael los war, dass er wirkte abwesend. Er wirkte einfach geistig abwesend. Ich meine, wenn da hinten einer den Ball hat und ich stehe vor Coutinho und Coutinho läuft vor mir rein, auch Augustinsson auf der anderen Seite beim ersten Tor. Ich meine, wie kann ich denn nicht mitlaufen? Das ist für mich nicht nachzuvollziehen. Und dann verliere ich ein Spiel bei Bayern, wenn ich da Na, wenn ich die einfach tief laufen lasse und die laufen jedes Mal alleine auf den Torwart zu, dann muss ich mich nicht wundern. Und das hat Bremen nicht verdient, so eine Niederlage, so hoch, weil sie müssen um jeden Punkt kämpfen und haben ja auch eine lange Serie hinter sich, wo sie nicht gewonnen haben. Und dann darf so ein Abwehrverhalten eigentlich nicht sein. Und das ist ja schade, weil das natürlich am Selbstvertrauen nagt, dann so ein Ergebnis mit nach Hause zu nehmen.
So, und jetzt haben sie 14 Punkte, sind 15. und haben morgen Mainz. Und dann geht es, glaube ich, noch nach Köln. Das ist, glaube ich, eine recht bedrohliche Lage für Werder. Wie würdest du da jetzt mit umgehen? Du gehst mit dem 1-6 raus, leckst die Wunden, hast mit Gebre Selassie noch einen verletzten Spieler, fliegst nach Hause und hast genau einen Tag Zeit. Und dann geht es morgen weiter. Wie geht das?
Ja, ich weiß es nicht. Das ist nicht so einfach. Auch dieses erste Tor, dadurch, dass er den Coutinho laufen lässt, macht Gebre Selassie diesen Abwehrschritt und verletzt sich dabei schlimm. Er versucht ja es noch zu verhindern. Wenn er mit Coutinho mitläuft, muss Gebre Selassie das gar nicht machen. Und das ist natürlich ein wichtiger Spieler für sie. Ich weiß jetzt gar nicht, was er hat. Sah auf jeden Fall nicht gut aus. Es sah nicht gesund aus, was er da gemacht hat. Also mindestens jetzt erstmal. Die nächsten beiden Spiele wird er ausfallen. Und das ist nicht nur defensiv ein wichtiger Spieler, sondern auch offensiv, weil er immer wieder ein Tor erzielt, sehr, sehr kopfballstark ist. Ich kann jetzt den Kader nicht so genau einschätzen, um jetzt sagen zu können, was hat er noch für Alternativen.
Viel nicht.
Aber es ist natürlich so, der Michael Lang ist ja jetzt kein Spiel. Es ist ja jetzt nicht so, dass er fünfmal überlaufen wird, weil er so langsam ist. Sondern man kann ja aus solchen Dingen lernen. Solche Verhaltensweisen. Das Schicksal gibt dir ja immer irgendwelche Informationen. Und so ein Spiel ist immer eine Information, die Chance habe, darauf zu reagieren.
Ja, aber gut, jetzt so wie du ihn jetzt hier, man muss ja sagen, das haben wir ja so noch gar nicht gehabt, dass du jemanden hier so vernichtest. Nee, soll er jetzt morgen spielen gegen Mainz?
Ja, natürlich.
Der soll spielen morgen gegen Mainz.
Naja, also ich sag mal, der Florian kann ihn sicherlich besser beurteilen, aber ich kenne ihn aus der Schweiz, ich kenne ihn kurz aus Mönchengladbach, jetzt ist er in Bremen, da habe ich auch schon andere Leistungen gesehen. Also es gibt ja diesen schönen Satz, wenn jemand riesengroße Fehler macht, dann könnte ein Chef sagen, ich entlasse dich. Der Mitarbeiter denkt das vielleicht auch. Es gibt so eine schöne Anekdote, dann sagt der Chef, warum habe ich dich jetzt hier reingeholt? Ja, sie werden mich jetzt entlassen. Nachdem er jetzt einen riesen Deal in den Sand gesetzt hat. Und dann sagt der Chef, nicht nachdem ich jetzt so viel in sie investiert habe. So, das ist eine Investition, 1-6 zu verlieren. Das ist so, als wenn ich in einer Firma einen riesen Deal gegen die Wand setze. Das gibt mir aber die Chance, daraus zu lernen. Also, wenn er daraus jetzt nicht lernt, es sei denn, er war völlig neben sich, er war krank oder es gibt irgendein, keine Ahnung, es kann auch ein familiäres Problem geben, über das er nicht geredet hat. Er wirkte komplett abwesend, hat alles falsch gemacht, für mich in den Toren zumindest, was man falsch machen kann. So, wenn da jetzt nicht eine außergewöhnliche Situation hintersteckt, dann kann ich mich damit beschäftigen, kann daraus lernen, denn das hat nichts
mit Schwierigkeiten. Sie haben ja gar keine Zeit dazu. Wenn das Spiel jetzt nächsten Samstag wäre, dann würde ich sagen, okay, aber ich meine, die sind morgen da wieder dran.
Ja, und das sind 10 Minuten. Es geht doch nicht darum, das jetzt 18 Mal zu trainieren. Es geht doch nicht darum, jetzt schmeiß ja nicht alles um. Es geht doch jetzt nicht darum, ich lerne doch nicht aus einer Sache, indem ich da 28 Diskussionen führe und 27 Trainingseinheiten. Sondern das ist ja ganz klassische Wahrnehmung und klassisches Verhalten. Moment mal, wenn jemand tief läuft, dann laufe ich mit dem mit. Natürlich kann ich versuchen, den abzustellen, aber nicht mal das hat er ja versucht. Er ist einfach nicht mitgelaufen. Er
war gut, und die Gegner sind ja noch ein bisschen anders. Wollen wir Mainz nicht klein machen?
Das hat nichts damit zu tun. Das hat mit den Gegnern gar nichts zu tun. Das hat nur mit mir selber was zu tun. Ich kann auch ein Coutinho ist ja jetzt unverdächtig, dass er so schnell ist wie Gnabry. Es geht einfach nur darum, wenn der eine tief läuft und ich nicht, und der ist nicht im Abseits, dann ist er allein vom Torwart. Also ich glaube nicht, dass es mit Schnelligkeit was zu tun hat, sondern nur mit Abwehrverhalten. Und das kann man lernen und man kann es komplett anders machen. Und das geht auch innerhalb von einem Tag.
Ja, das ist die Frage, da müsste ich einmal dazwischen gerätschen, weil ich die eigentliche Frage nicht beantwortet habe.
Genau. Welche?
Was machst du jetzt als Trainer innerhalb von einem Tag mit Truppe nach dem 1-6 für so ein wichtiges Spiel wie gegen Mainz wieder hinzubiegen?
So, das habe ich nämlich gefragt, da sagst du nichts zu.
Naja, weil diese Frage vor Ahnungslosigkeit trieft. Ich meine, ich kann doch nicht eine Frage beantworten, einfach so aus dem Zusammenhang.
Was heißt denn aus dem Zusammenhang? Das war Samstag, 1-6, du fliegst nach Hause, du regenerierst, du hast heute das Abschlusstraining und morgen spielst du gegen Mainz vielleicht das wichtigste Spiel der Hinrunde.
Michael, ich kann dir eine Frage nicht beantworten, wenn ich nicht weiß, was der Florian die ganze Zeit mit der Mannschaft gemacht hat. Verstehst du? Ich kann nur von dem ausgehen, was ich, die Erfahrung, die ich als Trainer mit einer Mannschaft gemacht habe. So, ich weiß, was ich vorher getan habe. Ich weiß, was ich trainiert habe. Ich weiß, welche Gespräche ich geführt habe. Jetzt passiert das. So, und dann muss ich das in einen Gesamtzusammenhang setzen. Das wird der Florian machen. Ich kann auch nicht von oben sagen, ohne zu wissen, wie trainieren die, welche Leute, was habe ich als Trainer schon gemacht. Da kann ich sagen, was ist jetzt das Rezept? Das ist unseriös. Ich kann doch, ja, jetzt würde ich das und das machen. Ha, ha, ha. Das ist, aber gut, ich meine, ich verzeihe dir das, das ist ja nicht schlimm. Es gibt auf jeden Fall, ich glaube, dass sie schon viele Register gezogen haben. Das ist auch ein Erfahrungs-, das ist jetzt ist eine Erfahrung, die der Florian jetzt macht. Und auch das für ihn als Trainer kann er daraus unglaublich viele Dinge lernen. Das ist eben Erfahrung. Es nützt nichts. Und man kann das nicht über einen Kamm scheren und sagen, jetzt musst du dies machen oder musst du jenes machen. Sondern das hat etwas mit Beziehungen zu tun, die ich zu einzelnen Spielern habe. Das hat etwas mit der Beziehung zu tun, was ich mit der Mannschaft habe. Vielleicht hat er das so jetzt die ganze Zeit so gemacht. Er hat vielleicht zu sehr die Mannschaft mit ins Boot genommen oder er hat sie zu wenig mit ins Boot genommen. Das sind Erfahrungen, die er jetzt im Umgang mit der Mannschaft macht. Und auch das ist etwas Individuelles zwischen Mannschaft und Trainer. Bei einer anderen Mannschaft kann es schon wieder ganz anders aussehen. Ich habe andere Spielertypen, ich habe eine andere Situation. Also das ist nicht so einfach. Aber,
na gut, aber sagen wir mal so, du hast ja eigentlich eine normale Routine. Das heißt, du hast deine Gegneranalyse, die wird ja trotzdem stattfinden jetzt, oder?
Ja? Na ja,
du hast ja deine normalen Abläufe. Jetzt hast du noch eine englische Woche, du hast weniger Zeit.
Ja? Ist vielleicht auch gut, dass ich ganz schnell wieder ins Rennen muss und es gerade biegen muss, dass ich jetzt nicht eine Woche lang rumrenne mit einem 1-6. Ich würde mir den Michael Lang packen, würde mir im Einzelgespräch würde ich ihm die einzelnen Tore durchgehen, würde versuchen herauszufinden, was ist passiert, Michael. Du warst physisch anwesend, aber geistig nicht. Stellst du dich vor die Mannschaft und sagst, es tut mir fürchterlich leid, die ersten vier Tore gehen auf meine Kappe, oder stell ich mich hin und nagel dich an die Wand und du hüllst dich in Sack und Asche und kriechst quasi vor der Mannschaft her, dass es jeder kapiert, wir waren nicht schuld, es war Michael.
Naja, das ist ja nicht dein Ernst jetzt.
Natürlich ist es so, dass solche Dinge immer, alle sind beteiligt. Also ich habe es ja gesagt, Augustinsson darf den Gnabry genauso wenig laufen lassen. Aber das sind Dinge, wo wirklich die Mannschaft und der Trainer die Chance hat, daraus zu lernen. Weil solche Fehler, einfach nur Leute laufen zu lassen, dürfen nicht passieren. Und ich wünsche es ihnen, dass sie es hinkriegen, weil ich denke auch mal, es ist diese Drucksituation auch. Es ist ja eine Drucksituation, dass ich plötzlich mit einem anderen Anspruch, den ich mir vor der Saison gestellt habe, kurz davor bin, auf die Relegationsplätze zu rutschen, was sich jetzt noch nicht produziert hat, weil Düsseldorf auch verloren hat.
Was man ja sagen muss, Kofeld macht das erstaunlich cool noch, finde ich. So wie er sich hinstellen sollte, wir spielen eine scheiß Saison. Das ist offen, das ist so, wie ich mir das vorstelle eigentlich. Ja. Die Frage ist halt trotzdem, kriegen sie jetzt die Kurve? Noch vor Weihnachten,
ja.
Die beiden Spiele. Das wird spannend morgen.
Das wird spannend, aber es ist trotzdem, es wird jetzt keine Entscheidung fallen vor Weihnachten. Ne? Also es ist eine Situation, aus der sie lernen müssen. Aber sie müssen auch alle daraus lernen.
Ne? Ist, glaube ich, auch clever von Baumann, dass er gerade so ein bisschen auf Tauchstation geht, oder? Was soll er jetzt sagen? Wir führen keine Trainerdiskussion oder was? Ja, ist das gut, vielleicht auch mal nichts zu sagen?
Genau so. Also zu sagen, wir führen keine Trainerdiskussion, ist genauso, als wenn ich zu dir sage, denk jetzt mal nicht an einen großen rosa-roten Elefanten. In dem Moment habe ich die Trainerdiskussion eröffnet. Denn allein schon auf die Idee zu kommen, das zu sagen, ist schon das falsche Signal. Also ich wünsche es Ihnen, weil Sie wirklich, also du siehst ja auch, dass Sie gegenüber den Mannschaften ganz unten auch nur siebenmal verloren haben. Aber Sie spielen halt fünfmal unentschieden. Sie haben einfach zu viel Gegentore durch die sechs Tore jetzt hier, haben Sie 35 Tore und sind quasi hinter Mainz die Mannschaft mit den meisten Gegentoren. Ja. Aber Sie schießen halt auch 23 Tore. Und da siehst du, wo das Problem liegt. Paderborn hat 18, Köln hat 14, Düsseldorf hat 16, Mainz hat 20, Hertha hat 21. Sie haben 23 von den letzten sechs Mannschaften haben sie die meisten Tore erzielt. Das heißt, das Problem liegt nicht in der Anzahl der erzielten Tore, sondern eindeutig in der Abwehrarbeit. Und das ist auch eine Erfahrung, die Florian als Trainer machen muss, die aber auch die Mannschaft generell kapieren muss. Sie müssen sich zusammensetzen, zusammenraufen.
Also sie haben natürlich, das muss man fairerweise schon sagen, massive Verletzungsprobleme die ja. Saison.
Moisander war die ganze Zeit nicht da.
Der ist vielleicht jetzt gegen Mainz wieder dabei. Der war schon da auch wieder irgendwann. Aber von Toprak, ist ja auch so ein Spezialfreund von dir, haben sich auch ein bisschen mehr erhofft. Der ist auch irgendwie die ganze Zeit eigentlich nur verletzt, seitdem er da ist. In München hat dann auch der Groß wieder gespielt. Also da muss man, glaube ich, schon fair sein und sagen, okay, das ist eine Spezialsituation gewesen bei den Bremern. Das muss man berücksichtigen. Nichtsdestotrotz haben sie weit unter Par performt. Und es wird spannend, wie sie da rauskommen. Nächstes Thema. Du bist gut in Form. Dann können wir gleich mal zu deinen Gladbachern kommen. Vielleicht sagst du, wie einige andere auch, Gott sei Dank, jetzt sind sie endlich nicht mehr Tabellenführer. Dann ist die Sabbelei endlich vorbei. Niederlage war unterm Strich verdient in Wolfsburg, oder? Auch wenn es ärgerlich ist.
Also grundsätzlich muss ich sagen, verstehe ich nicht, wie eine Mannschaft Tabellenführer sein kann, bei der ich weder gespielt habe noch Trainer war.
Stimmt.
Das ist.
Vielleicht das ruft Mateschitz ja an noch. Warte mal, mach mal Handy an.
Leipzig, wieso die jetzt Tabellenführer sein könnten, weiß ich nicht. Okay. Also Wolfsburg-Gladbach, wir haben ja die ganze Zeit schon gesagt, für Gladbach eine tolle Momentaufnahme, die ganze Zeit. Obwohl ich sagen muss, ich habe das jetzt nicht so empfunden, dass sie so souverän spielen, dass sie mit großem Abstand jetzt Erster sein müssen. Aber sie haben viele gute Leistungen gebracht und jetzt holen sie die vielen Spiele vielleicht auch ein bisschen ein, ne, dass sie andere müssen das nicht so machen. Wenn ich Schalke sehe, die können sich auf jedes Spiel.
Aber das können die Gladbacher jetzt ja auch in der Rückrunde. Ne? Ist ja jetzt vorbei. Pokal raus, Europa League raus. Das hatte Rose gestern auch schon gesagt. Das könnte in der Tat ein Thema werden. Wenn du gestern die Bank siehst, Janschke, Wendt, Kramer, Neuhaus, Raphael, Hermann, Stindl eingewechselt. Also da hat er, glaube ich, ein bisschen was vor sich in der Rückrunde. Ne? Wenn alle fit bleiben, die alle zu moderieren und dann vielleicht auch drei, vier Mal auf die Tribüne zu schicken.
Aber ich sehe das jetzt nicht so, so dramatisch, dass man jetzt sagen müsste, das ist jetzt super schwer, da eine Top-Mannschaft draus zu machen. Für mich ist es eigentlich...
Nee, das nicht, aber du hast ja immer einige, die sauer sein werden, ne?
Naja gut, aber nicht. Es kommt ja darauf an, wie es läuft. Also ich sag mal, wenn ich jetzt nicht alle drei Tage spiele, sondern spiele Wochenende für Wochenende, dann kommt es darauf an, was sie in den Spielen machen. Ich habe hinten Benzebaini, Wendt, wo der Benzebaini eine richtig gute Entwicklung macht. Leiner ist ein Kampfschwein, der rauf und runter rennt in der Innenverteidigung. Elvedi, Ginter. Vor der Abwehr können sie auf Zakaria eigentlich gar nicht verzichten.
Was man gesehen hat gestern.
Das hat man gestern auch gesehen.
Was Groves gut gemacht hat.
Ja klar, natürlich. Aber Zakaria ist einer der besten defensiven Mittelfeldspieler der Liga im Moment. So, und dann kann ich schauen, wenn ich ich würde immer das 4-3-3-System nehmen. So, dann habe ich noch zwei Leute im Mittelfeld. Das kann Neuhaus und Kramer sein. Da hat er verschiedene Möglichkeiten. Aber Zakaria ist eigentlich der gesetzte Mann. Neuhaus bringt was nach vorne. Kramer ist oft in einer guten Verfassung. Hofmann, Benisch. Da hat er eine Reihe von Möglichkeiten. Selbst Stindl, wenn er ganz offensiv sein will, kann auf der Position spielen. Für mich ist vorne vorne eigentlich klar, dass ich Thuram hat für mich die besten Leistungen gemacht, wenn er von links kommt und nach innen zieht und dann für Überraschungen sorgt. Hermann auf rechts, der die Seite zuhält und ein Riesending nach vorne macht und dann hat da vorne Embolo oder Plea. Embolo bringt viel mehr Schnelligkeit, Plea war eine Zeit lang nicht dabei. Also ich glaube, dass sie in dieser 1A-Formation für mich mit Thuram, Embolo und Hermann ganz große Chancen haben, wenn die alle gesund bleiben und wenn sie die Ergebnisse produzieren. Und dann sagt auch niemand etwas, der hinten dran steht. Dann muss ich auch nicht alle 3 Minuten rotieren, so wie man gestern gesehen hat. Naja, das war auch wieder schwierig. Ne? Gut, Wolfsburg hat auch gespielt, aber Wolfsburg hat ja nicht diesen Druck. Wolfsburg hat auch in der Euro-League gespielt.
Naja gut, da waren gestern 7 Mann neu, also das war nochmal ganz anders.
Bei Wolfsburg?
7 Veränderungen im Vergleich zu Saint-Étienne, ja. Also die haben im Grunde mit einer neuen Mannschaft gespielt gestern.
Ja, das hat man gemerkt, dass sie frisch waren. Und das war, also ich muss sagen, das war von der Intensität her eines der stärksten Bundesligaspiele, an dem Wochenende sowieso, aber auch in den letzten Wochen. Das muss ich ehrlich sagen, du hast es ja auch kommentiert und du hast es richtig gesehen, da ging die Post unglaublich ab. Da war eine riesenhohe Intensität, ein hohes Tempo, viel Spannung, kann man nicht anders sagen. Und man muss auch sagen, dass Wolfsburg besser war. Über die gesamte Spielzeit gesehen, vor allem in der zweiten Halbzeit. Was mir nicht gefallen hat, und das hat nichts mit Lokalkolorit zu tun, dass Gladbach meine Wahlheimat geworden ist und dass ich mich freue, wenn sie gewinnen, das war die sehr, sehr rustikale Spielweise, die ich insgesamt im Spiel gesehen habe, aber von Seiten des Wolfsburger Mittelfelds nochmal eine Schippe drauf. Das ist mir eine Spur zu viel gewesen und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Dr. Brüch das immer richtig...
Er hat nicht seinen besten Tag gehabt gestern.
Genau so.
Das muss man einfach so sagen. Ne? Also in der Zweikampfbewertung hat er schon das ein oder andere Mal gestern daneben gelegen. Das kann passieren, aber es war gestern auffällig.
Also Arnold und Schlager, muss ich sagen, Arnold ist ein richtig guter Spieler, das muss man einfach sagen. Aber seine Zweikampfführung ist grenzwertig und Schlager genau das Gleiche. Sie sind beide sind in einer Reihe von Zweikämpfen relativ rücksichtslos reingegangen, laufen in die Situation hinein, relativ fahrlässig, rücksichtslos, wobei sie den Gegner treffen, auf den Fuß treten. Also es hat eine ganze Reihe von schmutzigen Zweikämpfen gegeben, was mir nicht gefallen hat. Und das hat das getrübt. Und ich hatte auch in dem Moment, wo Arnold diesen Siegtreffer erzielt, habe ich gedacht, das hat er eigentlich jetzt nicht verdient.
Finde ich, das ist ein bisschen zu dick. Das ist ein bisschen zu dick. Also
ja,
so
nein, aufgrund der Fouls, die er gemacht hat.
Ja, aber so viele schlimme Fouls, fand ich, waren jetzt von Arnold auch nicht dabei. Und das war vielleicht auch so ein bisschen Ausdruck, dass sie es halt wirklich gestern wollten.
Ja, das ist richtig.
Ich gebe dir recht, dass da 3-4 Aktionen dabei waren, die nicht sauber waren. Das war mehr von Wolfsburg als von Gladbach. Hing aber vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass Brüch einfach in der ersten halben Stunde da nicht immer richtig gelegen hat und sich dann auch so ein paar Sachen hochgeschaukelt haben gestern. Ne?
Das mag sein. Also es war, man konnte es richtig sehen, 2 Mannschaften, die wirklich darum kämpften. Also es war eine hohe Intensität. Aber trotzdem ist mir das eine oder andere, gerade bei diesen beiden, bei Schlager und Arnold, ist mir das zu viel gewesen, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn der Schlager natürlich, das ist eine Art von Spieler, wie du ihn brauchst innerhalb der Mannschaft. Aber da muss irgendwo eine Grenze eingezogen werden. Ich muss als Trainer würde ich ihm sagen, pass mal auf, mein Freund, wunderbar, auch das Tor, was er macht. Das war einfach toll. Können wir noch diskutieren, ob es leicht abseits war, was ja gar keiner gemerkt hat. Da kannst du
gucken, das war das erste, ne?
Das erste Tor. Ja, das war das dann.
Du meinst jetzt Schlager?
Ja, das Tor, was Schlager macht, wo der João Victor...
Ja, das war schon eine Spezialszene. Also ich kriegte dann aufs Ohr irgendwann, wir gucken uns das nochmal an, ob es nicht abseits ist. Und ich war ehrlich gesagt erst ein bisschen irritiert so, weil die Szene muss ja eigentlich gecheckt worden sein in Köln. Mhm. So, ja, deswegen habe ich gedacht, wieso wollen wir jetzt als Sky sozusagen da nochmal die overrulen? Und habe es dann erstmal mit Vorsicht kommentiert in der ersten Einstellung, obwohl es auch schon relativ klar zu sehen war eigentlich. Aber du bist ja selbst auch irgendwann ein bisschen unsicher, ne? Weil du denkst, wieso wollen wir jetzt irgendwie denen in Köln nochmal zeigen, wie es richtig geht. So, haben es dann aber richtigerweise gezeigt. So.
Und
dann stellte sich heraus, oh, die in Köln haben das nicht gecheckt und haben dann aber auch zugegeben, was ich gut fand, dass sie gesagt haben, also der Supervisor war, glaube ich, Rainer Wertmann, hat dann gesagt, ja, ist uns durchgegangen, wir hätten es überprüfen müssen und die Stellung von Viktor war so, dass wir es auch als Eingreifen gewertet hätten, sprich, es war ein Tor, das ich hätte zählen dürfen. Also das ist, dafür, finde ich, haben die Gladbacher sich relativ zurückgehalten mit ihren Äußerungen
hinterher. Ja, das ist ja auch. Ja, gut. Ja, ja, ist klar. Aber das ist schon, ja, da kann man jetzt drüber diskutieren.
Ja, eigentlich nicht, weil dafür sitzen die ja da.
Ja, die sitzen ja nur für das Spiel da. Ja. Die müssen ja jetzt nicht 8 Spiele überprüfen, sondern die sitzen da, da fällt ein Tor. Also was mache ich jetzt? Gucke ich, ob vorher ein Foul war, gucke ich, ob Abseits war.
Das ist es.
Das ist eigentlich der Job in dem Moment. Ne? Also das war schon, ja. Und vor allen Dingen, weil er hinter Torperspektive, siehst du es ja, dass er einfach im Sichtfeld vom Torwart steht. Aber es war toll gemacht von Roussillon und es war auch toll gemacht von Schlager, der aus sehr spitzem Winkel sofort schießt. Ja. Der ist ja richtig über die ganze Ecke, über den Pfosten hinaus. Das hat er richtig gut gemacht, im Gegensatz zu manchen anderen Sachen, die mir nicht so gefallen haben.
Ja, aber insgesamt fand ich auch Schlager richtig gut.
Nein, das ist
recht,
richtig
dass
gut.
Vielleicht over the top ist hier und da im Zweikampf, aber du hast ja gestern gesehen, und das war mir gar nicht mehr so präsent, der hat 3,5 Monate nach Knöchelbruch, das ist doch unvorstellbar, dass der jetzt nochmal 2 Spiele von Anfang an macht, in der Euroleague und gestern, und macht das Tor. Ich meine, dass der nach 17 Minuten platt ist, ist klar, aber dass das überhaupt möglich ist, nach Knöchelbruch so schnell wieder da zu sein, hast du ja schon mal gehört?
Nee. Das weiß ich jetzt nicht, aber man sieht, das ist, ich glaube nicht, dass der, du siehst ja von seinem Typ her, von seiner Persönlichkeit her, ich glaube nicht, dass das so ein Weinemann ist, mein Knöchel tut mir weh.
Also, da gibt's andere.
Eher denkt er, naja, mein Knöchel hat mir lange weh getan, dann tun jetzt mal anderen die Knöchel weh. Ich stürze mich da rein. Also nein, ich habe ihn auch damals schon am Anfang der Saison, oder du hast gesehen, dass das eine Top-Verpflichtung ist. Und dass er ein richtig guter Mann ist. Trotzdem bleibe ich dabei, beim Tempo des heutigen Spiels müssen wir da wieder genauer hingucken. Wir gucken auf alles, wir gucken auf Hand, wir gucken auf Abseits, wir gucken auf allen möglichen Quatsch. So ein Spiel darf nicht passieren, das nicht völlig klar ist. Wenn Arnold und Schlager solche Fouls machen, muss das geahndet werden. Da kann ich nicht sagen, ach ja gut, es kann einfach zu viel passieren. Und dafür geht es für alle Spieler einfach um zu viel. Und wir dürfen das nicht einreißen lassen, übertriebenes Foulspiel und sagen wir mal zu rücksichtslos in Zweikämpfe zu gehen, dass wir das wieder so zulassen. Das gefällt mir nicht, weil ich das nicht will. Die Intensität hat mir super gefallen, die fußballerische Qualität hat mir super gefallen, die Spannung. Das sind alles Top-Spieler, gute Spieler. Aber ich muss ihnen Grenzen setzen als Trainer und auch als Schiedsrichter.
Hast du gerade irgendwas von Handspiel gesagt? Da haben wir doch auch noch was in Mainz gehabt. Ne? Was war da? Stützhand ist das Stichwort.
Nein, da war eine Flanke.
Jetzt muss man mal ist ja egal. Ist doch, tschüss. Auf jeden Fall macht er eine Torwartaktion im Grunde. Also es gab Kollegen, die gesagt haben, ja, das kann man noch nachvollziehen und vertreten, dass das...
Du hast das falsch gesehen. Der Mainzer Torwart ist bei einer Linksflanke rausgelaufen zur 16er-Ecke und hat sich in den Ball hineingeworfen.
Genau.
Und hatte sich dabei das Trikot von Saint-Just
angezogen. Genau. Deswegen hat der VAR auch völlig richtigerweise gesagt, alles okay. Weiter.
Ja, okay. Also man wird müde, darüber zu diskutieren. Es ist aber auch nicht so einfach. Wir hatten einen ähnlichen Präzedenzfall mit dem Amiri bei Leverkusen, aber auch so eine Situation. Es ist ja klar, neue Regel. Ich grätsche Stützhand. Wenn der Ball gegen die Stützhand geht, ist dann keine Hand. Aber wenn ich mich dann, sowohl bei Amiri war es so, als auch bei Saint-Just, plötzlich drehen sie sich auf den Bauch und liegen mit beiden Händen auf dem Ball. Keine Ahnung, wie diese Bewegung zustande gekommen ist. Also bei Amiri sah es damals wie Hand aus und bei Saint-Just
noch ein bisschen mehr.
Sah es jetzt genauso aus. Also Gott im Himmel. Also,
war nicht entscheidend in diesem Falle.
Es war nicht entscheidend und ist eben so, bisschen so, wie es ist.
Dein Freund Lucien hat ja auch gut die Kurve gekriegt wieder. Ne? Wenn du an die Champions League denkst, da haben sie auch mehr Glück als Verstand gehabt, aber Achtelfinale. Nur das zählt, oder?
Ja, ich meine, wir, wie plötzlich redet keiner mehr von Lucien.
Alles gut. Also,
eigentlich hätte er doch vor Weihnachten entlassen werden müssen. Wieso reden wir nicht mehr darüber?
Verstehe ich auch nicht.
Also nur wegen so ein paar Ergebnissen. Also es ist ein Wahnsinn. Es ist eine sehr schnelllebige Zeit. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, das zu sehen. Und wir sehen ja bei Dortmund auch, dass sie jetzt in den letzten Wochen mit einer Dreierkette gespielt haben. Was ihnen offensichtlich ein bisschen mehr Stabilität verleiht, noch mehr Variabilität. Ja, die Außenverteidiger mit noch mehr Freiheiten nach vorne irgendwie. Ne? Also Zagadou, Hummels, Akanji.
Alles schön und gut, aber jetzt mal ganz ehrlich, was sie gegen Prag sich da abgebrochen haben. Ja? Also wie viele Kerzen wollen die denn eigentlich noch aufstellen jetzt vor Weihnachten?
Ja, da kommt wieder diese latente Arroganz und Überheblichkeit des deutschen Sportjournalismus
hervor.
Nein,
aber jetzt mal ganz ehrlich. Das hat damit nichts zu tun. Also jetzt wird alles...
Sparta...
Ja, nein, Prag ist eine super Mannschaft. Ich habe die auch im Heimspiel irgendwie gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr gegen wen. Alles schön und gut. Aber das war mehr Glück als alles andere. Ja? Und Birki. Glück und Birki.
Naja gut, das mag ja alles sein. Diese Mannschaften, ich habe in den 90er Jahren angefangen, den tschechischen Fußball mir anzuschauen, viele, viele Spiele gesehen und sie haben eine super Ausbildung. Vielleicht ist es im Moment nicht mehr ganz so, dass die ganze Welt voller, vielleicht erinnerst du dich an die Zeit in den 90ern, wo halb Borussia Dortmund mit den Rositzkis, Bergers und
später aber.
Wie ist der lange Mittelstürmer? Koller. Kollers dieser Welt und wo die überall rumlaufen, Smitzer und Nedved. Und da war ja eine goldene Generation, aber sie haben immer eine richtig gute Ausbildung. Und Slavia und Sparta, vor allem Slavia, hat immer richtig gute Spieler ausgebildet. Und das siehst du jetzt auch noch immer und immer wieder. Und sie haben eine gute Fußballschule, sie haben eine gute Mentalität. Es hat den einen oder anderen mal gegeben, der gedacht hat, man muss sich dauernd hinschmeißen. Aber Jarolim hat ja jetzt aufgehört. Die meisten tschechischen Spieler sind wirklich absolut korrekt, professionell. Und das ist, ich habe das, sie haben ja auch auswärts, wo haben sie gespielt? Ich meine, ich glaube, bei Barcelona und bei Inter Mailand haben sie auch nicht verloren, Slavia, mit einer unglaublichen Laufintensität. Die Mannschaft, glaube ich, die am meisten läuft in der Champions League, wenn ich, oder zumindest in der Gruppe, aber ich glaube sogar in der Champions League. Und sie sind eben ist eine gute Truppe, das ist nicht so einfach.
Okay, ich habe verstanden, alles gut. Weiter, ich nehme es zurück und Favre hat das tipptopp alles sich ausgemalt und der Plan ist
ja, aufgegangen. Ja, endlich bist du wieder auf Linie.
So, boah. Wieso? Okay, was haben wir noch? Mach mal das Buch auf. Haben wir noch was? Was war mit Nübel? Ja. Was war denn mit Nübel?
Köln müsst ihr
ja
wohl.
Ach ja, Köln müssen wir auch noch. Aber erstmal müssen wir noch mal kurz Nübel. Wir machen nachher noch ein kleines Gespräch mit Uli Stein. Da werden wir das vertiefen. Aber du darfst jetzt schon mal ganz kurz sagen, ob du gestern vom Sofa gefallen bist, als du Nübel gesehen hast.
Ja, also das war sehr, sehr fahrlässig. Und da muss halt klar... für gesperrt werden und eine ordentliche Strafe bekommen, weil sowas geht nicht. Da hätte noch viel mehr passieren können. Das ist einfach rücksichtslos. Er wollte den Ball spielen, er springt dem, da werden wir später mit dem Uli Stein noch drüber reden. Das Lustige war, dass ich den Uli angerufen habe. Das werden wir nachher noch sehen. Und in dem Moment passiert das. Und wir sind beide entsetzt vom Bildschirm. Also der Gastinovic hat richtig Glück gehabt, dass ihm nicht mehr passiert ist, weil dieser Fuß fast in Kopfhöhe, so halb Brust, halb Schulter gelandet ist. Also selbst da gibt es keine Entschuldigung vor, der wollte sicherlich den Ball spielen, der Ball war in der Luft, er springt dem Ball entgegen und mit vorgestrecktem Fuß will er den Ball spielen, Gasinovic kommt eher an den Ball und dann rammt er ihn weg. Es hätte viel, viel Schlimmeres passieren können, das muss er einfach lernen. Das meine ich damit, dass wir gerade dabei sind, so ein paar Sachen wieder zuzulassen im Fußball, wo schlimme Verletzungen passieren können. Und das Tempo ist riesenhoch, die Schnelligkeit des Spiels ist riesenhoch, sowas darf nicht passieren. Ich hoffe, dass er daraus lernt.
Ja, das wird er sicherlich. Und er hat sich auch erschrocken, als er es dann gesehen hat hinterher. Gut, Köln ist ein Hinweis von Flo. Lass uns da nochmal drauf gucken kurz. Der holt irgendwie zwei Youngster raus. Unter anderem einen 17-Jährigen. Ist sowas dann auch irgendwann mal fast schon der letzte Ausweg, wenn ich als neuer Trainer komme und in Spiel Nummer 4 oder 5 schon einen 17-Jährigen hole, den keiner kennt?
Ja, nicht unbedingt. Also ich meine, sie haben immer gute Nachwuchsleute. Jakobs und Thielmann auf den Außenstürmerpositionen. Drexler, der eigentlich auf die 10 gehört und auch torgefährlich ist. Dann sich für einen Stürmer zu entscheiden, finde ich auch nicht so ganz verkehrt. Ein 4-2-3-1, Hector wieder da, der ganz wichtig ist für die Mannschaft. Skiri, Hector vor der Abwehr. Ja, das passt schon. Also ich kann es nachvollziehen. Von der Grundordnung her kann ich es nachvollziehen. Auch frisches Blut mal reinzubringen, kann ich nachvollziehen. Gerade in so einer Situation, wo ich ganz unten stehe. Da kann ich nicht sagen, ich mache immer so weiter wie bisher. Aber wenn ich das richtig sehe, dann haben sie schon richtig Glück gehabt. Ich habe jetzt nicht das ganze Spiel verfolgt, aber im Grunde genommen haben sie das 1-0 erzielt, nachdem Köln eine rote Karte bekommen hat. Und die rote Karte ist komplett unberechtigt.
Manuel Gräfe. Die gelb-rote meinst du jetzt?
Die gelb-rote Karte, ja.
Ja, gut, die erste gelbe war halt nix, ne?
Ja, das meine ich. Ja, gut, er zieht, das zweite ist klar gelb, aber die erste gelbe existierte nicht. Und auch da.
Passiert halt, ne?
Naja gut, aber warum darf da nicht ein Videoschiedsrichter eingreifen?
Ich meine, weil es halt eine Regelfestlegung ist.
Naja, aber ich meine, ob das eine Regelfestlegung ist, interessiert mich nicht. Ist ja gerade der Sinn der Sache. Damit entscheide ich.
Also mit anderen Worten, du würdest sagen, dass du dafür wirst, dass man auch gelbe Karten überprüfen kann und dass der Videoassistent eingreifen soll, wenn es keine gelbe Karte war.
Die gelbe Karte darf man nicht überprüfen?
Nein.
Ja, aber was soll denn das? Eine gelbe Karte kann zu einer gelb-roten führen. Der Dragovic,
wo willst du denn dann anfangen? Willst du auch beim Einwurf anfangen, oder?
Nein, aber das sind ja spielentscheidende Geschichten. Nicht eine gelbe Karte kann zu einer gelb-roten führen. So, und wenn ich dann, so wie es jetzt passiert ist, ich entscheide ein Spiel auf diese Art und Weise. Manuel ist für mich einer der besten Schiedsrichter in Europa generell. Von seiner Persönlichkeit her, von seiner Ausstrahlung her. So, das kann ihm passieren. Aber das war, jetzt machen wir mal, Dragovic schießt den Ball weg.
Muss man drüber reden. Da muss man sagen, okay, wenn wir den Videobeweis weiter haben wollen, wenn wir den Videoassistent haben wollen, muss man auch gelbe Karten überprüfen.
So, Dragovic schießt den Ball weg und wenn überhaupt faul war, dann war es faul an Dragovic. Und dafür kann ich keine gelbe Karte ziehen. Das kann passieren, aber dafür haben wir die Leute da sitzen. Ich meine, dann können wir ja auch sagen, Manuel, ich glaube, es war keine gelbe Karte, aber ich darf es dir jetzt nicht sagen. Hallo?
Es gibt ja keinen Kontakt.
Ja,
wir haben gar keinen Kontakt, wenn es eine gelbe Karte gibt, weil es nicht vorgesehen ist. Ganz einfach.
Ach, es gibt keinen Kontakt?
Nein.
Willst du mich verarschen?
Nein, es ist so.
Ja, nein, also ich meine, offiziell. Du willst mir doch nicht sagen, dass die nie miteinander reden, auch wenn sie es
jetzt
nicht...
Meinst du jetzt, der sagt ihm, du, Manuel, das war übrigens keine gelbe Karte, aber du darfst ja nicht zurücknehmen.
Aber ich sag's dir erst nach dem Spiel, genau. Du kannst dir gleich nochmal angucken. Naja, wie auch ist immer, so. Also solche Sachen können passieren im Eifer des Gefechts, ich weiß es nicht, ob Manuel gedacht hat, das ist ja diese alte Diskussion, die wir schon mal öfters hatten, jemand spielt den Ball... Und das durchschwingende Bein trifft jemanden. Aber selbst das war ja jetzt nicht der Fall.
Nein, es war einfach keine gelbe Karte, ja. Fertig aus.
Nein, es war noch nicht mal ein Foul. Ja. Aber er hätte ja sein können, dass Manuel gedacht hat, der trifft ihn. Das ist ja so eine Diskussion, die ich schon oft geführt habe. Ich schieße den Ball weg, das durchschwingende Bein geht in jemanden rein, der einfach zu spät kommt.
Das durchschwingende Bein.
Ja, das durchschwingende Bein trifft jemanden, der zu dämlich ist, zu kapieren. Moment mal, ich komme zu spät. Die gleich trifft mich das Bein. Da kann ich doch keinen Foul geben. Ich meine, da darfst du nicht mehr aufs Tor schießen. Da brauche ich als Abwehrspieler nur zu spät kommen. Der eine schießt aufs Tor, das durchschwingende Bein trifft nicht. Ich laufe nur einfach in den Mann rein, dann kriege ich einen Freistoß. Ich nehme mal an, dass es einfach eine fehlerhafte Wahrnehmung von Manuel war. Und dazu muss dann, aus meiner Sicht, muss dann ein Videoassistent eingreifen. Rote Karten werden auch überprüft, oder nicht?
Ja, natürlich.
Ja, und warum denn dann gelbe nicht?
Weil es dann irgendwann ausufert.
Ach, es ufert
das
aus.
Das war halt die Überlegung, aber wir können ja mal unsere Freunde anrufen und sagen, gib das mal weiter, dass sie auch gelbe Karten überprüfen sollen. Oder wir lassen es vielleicht ganz. Wäre auch eine Möglichkeit.
Gelbe Karten müssen auch mit überprüft werden.
Off-Record übrigens, mittlerweile die Leute, die den Videoassistent befürwortet haben, lauthals, die Mehrheit, mit denen ich spreche, sagt mittlerweile, wenn ich das alles gewusst hätte, weg damit.
Blödsinn.
Ich will ja nur challengen.
Ach, jetzt, wie soll das denn gehen?
So, dann hat jede Mannschaft zweimal die Chance pro Spiel und fertig. Kannst du dir das aussuchen, was du machst. Wenn du es richtig liegst, behältst du deine Challenge.
Ich bin 100% auf deiner Seite, Flo. Finde ich eine sehr gute Idee. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass du wieder was aus den USA übernehmen.
Das würde noch mehr ins Chaos führen, aber egal. Wir gucken mal.
Ja gut, aber also ich sehe das überhaupt nicht so. Ich würde den niemals zurücknehmen, den Videoassistenten. Es muss halt verfeinert werden, professioneller werden und in mancherlei Hinsicht. Hast du dich schon dran gewöhnt? Stört es dich, dass ein Tor überprüft wird? Auch wenn wir da, es wird doppelt gejubelt, ab und zu
toll.
Nicht mehr.
Klopp, Aussage, ich jubel bei keinem Tor mehr.
Ich habe nie bei einem Tor gejubelt.
Das stimmt doch überhaupt nicht.
Gut, ja, stimmt.
Wir suchen mal schön die Bilder raus für die nächste Woche. Das ist ja unfassbar, was du hier erzählst.
Moment. Ich muss korrigieren. Ich kann mich daran erinnern, wie Christopher Buchtmann irgendwie gegen Aue in der 87.
Was Minute denn nun?
Das 1-0 schießt. Und dann gehst du natürlich ab wie Schmitzkatze. Aber wenn wir in der 30. Minute ein Tor schießen, was soll ich dann anfangen? Das kann ich auch bei Spielern nicht nachvollziehen. Das sieht man dann manchmal. Es fällt ein Tor und plötzlich rastet alles aus.
Ja, ich so meine, ist es halt.
Ja, ich kann ausrasten, wenn ich in der 93. Minute, so wie wo war das gewesen? Gladbach?
Ja, gestern. Wolfsburg.
Ja, Wolfsburg. Arnold. Oder Gladbach hat doch auch gegen
Bayern, wen? Oder was meinst du jetzt?
Gegen Bayern, genau. Ja. So, solche Sachen, wo dann alle übereinander putzen, wo du weißt, jetzt gewinne ich das Spiel. Und wenn ich in der 30. Minute 1-0 in Führung gehe, dann kann ich doch nicht ausrasten, als wenn ich jetzt die Weltmeisterschaft gewonnen hätte. Weil das auch dazu führt, dass meine Konzentration weggeht. Ich meine, ich kann mich freuen. Toll, abgeklatscht, Tor, wunderbar, 1-0 führen wir. Jetzt muss ich es bestätigen, dann muss ich trotzdem weiter verteidigen. Und ich habe auch 60, 70 Minuten vor mir. Hallo? Da kann ich doch nicht abgehen wie Schmitzkatze. Insofern, nein, also es muss einfach nur verfeinert werden. Ich muss an bestimmte Dinge, wir gewöhnen uns so schnell an Sachen. Ich glaube, dass der Fußball 10-mal gerechter geworden ist.
Was, wo das denn?
Ja, natürlich, weil wir zig Tore, die vorher alle, wo wir alle 100-mal diskutiert haben, wieso also ist denn das Tor
die Gerechtigkeitsdiskussion, finde ich, ist
nein,
so absurd.
Es sind viele, viele Dinge.
Ja, was denn gestern zum Beispiel? Was ist denn da jetzt gerecht dran, dass das 1-0 gegeben wurde?
Das ist selektive Wahrnehmung. Ich erkläre dir das ein andermal. Selektive Wahrnehmung bedeutet, dass du nur das jetzt wahrnimmst, was jetzt nicht funktioniert hat. Da wärst du an jedem Spieltag, wirst du drei, vier Situationen. Saint-Just, João Victor, und vielleicht das eine oder andere Foul. Das ist bei 3-4 Situationen. Aber wir haben 100% 10, 12, 13 Situationen.
Die kannst du mir dann beim nächsten Mal gerne nochmal. Die kannst du mir gerne beim nächsten Mal dann vorführen.
Die korrekt entschieden wurden, weil der Videoassistent da ist. Also die sollen alle den Mund halten. Es muss sich weiterentwickeln. Und vor allen Dingen müssen wir Bäume pflanzen.
Ja,
und weniger CO2 verbrauchen.
Das ist viel wichtiger.
So.
Und Bahn fahren. Tschüss alle.
Ja gut. Bäume pflanzen ist ja nur ein Zeitfaktor. Dadurch haben wir ja nicht weniger Ausstoß, sondern das ist nur ein Mittel, um CO2 aus der Luft rauszuholen. Aber
die folgenden Sendungen verschieben sich.
Das, Wenn du möchtest, dass deine Kinder auf einem funktionierenden Planeten leben, dann solltest du diesen Sarkasmus jetzt lassen und ja. mitmachen. Aber
ich habe schon mitgemacht, das weißt du nur gar nicht.
So sieht's aus. Und Flo im Hintergrund hört gar nicht auf zu nicken. Der ist voll auf Linie, weil er genau weiß, was es ist. Genau so.
So, Schluss jetzt.
Der Anruf der Woche. Heute bei...
So, wir wollten schon immer mal mit dem Torwart sprechen, haben wir uns eigentlich vorgenommen in den letzten Wochen. Und irgendwie passt es ja wie die Faust aufs Auge, nachdem was gestern mit Herrn Nübel passiert ist. Uli Stein ist in der Leitung. Moin, Uli.
Hallo, schönen Morgen.
Schönen guten Morgen, Uli. Ja, also ich freue mich wirklich sehr, dass wir mit dir reden. Vielleicht kann ich das ganz kurz mal schildern, wie das gestern abgelaufen ist. Ich habe versucht, Uli zu erreichen, um eben über bestimmte Verhaltensweisen von Torhütern zu sprechen. Und zwar war das während der Übertragung Schalke gegen
Frankfurt haben die gespielt.
Gegen Frankfurt. Und in dem Moment, wo Uli den Hörer abnimmt, passiert auf dem Bildschirm die Aktion von Nübel, wie der den Gacinovic niederstreckt. Und beide sagen wir unisono, oh, 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 oh. Und mein nächster Satz war da, ja, Uli, und deswegen wollen wir gerne mit dir reden. Weil man ab und zu mal auch darüber nachdenken muss, was machen Torhüter so. Wahnsinn.
Ja, das passte wie die Faust aufs Auge.
Ja. Ja, wie hast du das wahrgenommen? Was ist denn das für eine Aktion? Also wir haben ja schon viele Aktionen gesehen in der Vergangenheit. Es kann ja immer mal was passieren. Ja, das Klassische ist, glaube ich, das von Schumacher damals bei der WM in Frankreich mit Battiston. Dann war, glaube ich, auch in Brasilien. Oder wo war das mit dem Manuel Neuer? Wo er zwar den Ball wegköpft, aber dann trotzdem irgendjemanden mit der Schulter voll erwischt.
Ja, aber das ist ja nicht vergleichbar. Richtig. Also
das war schon ja, mit extrem war ja die Situation mit Oli Kahn. Der hat das so, glaube ich, in Dortmund, glaube ich, mal gemacht, auch mit so gestreckten Beinen rausgegangen. Also das ist schon häufiger vorgekommen, ja. So eine Situation.
Nur der hat ja gar keinen getroffen, der Kahn. Ne?
Er ist dran vorbeigesprungen, er hat keinen getroffen. Aber es hätte auch genauso passieren können. Das sind natürlich Situationen, die man letztendlich auch nicht entschuldigen kann, weil das hat nichts damit zu tun, dass man einen Ball verpasst oder dass man 10 Sekunden zu spät kommt, sondern man geht einfach so mit gestreckten Beinen geht man einfach nicht zum Ball. Das ist absolut grob fahrlässig und ganz grobes Foulspiel, was da passiert. Und ich weiß auch nicht, was da in den Köpfen der Spieler vorgeht oder der Torhüter vorgeht, wie man so zum Ball gehen kann. Ich verstehe es nicht.
Ja, hat das... Man sieht das öfters, dass Torhüter so mit gestrecktem, man vielleicht nicht, aber zumindest so mit vorgestrecktem Knie. Klar, man kann schlecht hochspringen, ohne das Knie irgendwie zu haben, aber das sieht mir oft wie so eine Drohgebärde aus. So nach dem Motto, passt auf Leute, jetzt komme ich gleich, geht mal bitte alle an die Seite. Kann man das irgendwie so interpretieren?
Ja, das kann man so interpretieren. Und das ist ja auch noch nicht verboten. Man darf hochspringen mit angezogenem Knie, ist ja erlaubt, ist ja nicht verboten. Ja. Und das macht man natürlich schon, um sich im Strafraum Respekt zu verschaffen. Aber das macht man nicht, um bewusst jemanden verletzen zu wollen. Und das hat jetzt mit der Situation, die wir jetzt gestern gesehen haben, mit Nübel gar nichts zu tun. Weil da geht man einfach raus und geht mit gestreckten Beinen in den Gegner. Man merkt, dass man zu spät kommt. Man kommt nicht mehr zum Ball und versucht einfach noch jetzt den Gegner wegzurammen, damit er nicht alleine aufs Tor zuläuft und ein Tor macht. Also das hat mit Zufall nichts zu tun oder mit Unglück, sondern... Das macht man einfach. Man geht einfach nicht so zum Ball. Ganz einfach. Das darf ein Feldspieler nicht und ein Torhüter auch nicht.
Uli, gibt's für dich vielleicht eine kleine Entschuldigung, dass er einfach da nicht mehr sozusagen abbremsen konnte? Oder gibt es für einen Torwart in der Situation noch die Chance, in irgendeiner Form zu reagieren und zurückzuziehen?
Nee, wenn du so im Lauf bist, abbremsen kannst du nicht mehr. Wenn du ausholst, versuchst, den Ball zu treffen, dann kannst du in der Luft nichts mehr anhalten. Dann geht der Bewegungsablauf automatisch weiter. Aber es geht ja keiner mit gestreckten Beinen zum Ball. Gerade wenn er so in halber Höhe kommt, da gehst du ja im Endeffekt mit angezogenem Knie oder locker gehst du dahin und nicht mit gestreckten Beinen. So kannst du ja gar keinen Ball wegschießen. So versuchst du ja im Endeffekt nur... den Ball zu blocken oder den Gegner eben zu attackieren. Aber das hat ja nichts mit einer normalen, natürlichen Bewegung zu tun, was da gestern gewesen ist.
Also meine Wahrnehmung war so, dass der Ball sprang ja irgendwie auf. Und bevor der Gacinovic sich irgendwie mit dem Kopf vorlegen konnte, oder vielleicht hat er ja auch, glaube ich, noch getroffen, kommt der Nübel, also dieses gestreckte Bein, dieses Bein in der Luft, das hab ich so wahrgenommen, dass er dem entgegenspringt, weil der Ball ja nicht am Boden war, um in der Luft quasi so, weißt du, mit der Innenseite den Ball wegzuspielen. Und weil er nicht mehr an den Ball rankommt, sondern der Gacinovic ihn sich schon vorgelegt hat, kann er die Bewegung natürlich nicht mehr abbremsen. Also ich habe schon den Eindruck gehabt, dass er den Ball wegspielen will.
Da gebe ich dir recht, das ist korrekt. Er hat schon versucht, den Ball zu kriegen, aber man geht trotzdem nicht, gerade jetzt, wenn man in der Luft ist, man geht nicht so mit gestreckten Beinen dahin. Da versucht man schon anders an den Ball zu kommen. Das ist eigentlich keine natürliche Bewegung, die man da macht, sondern das machst du auf dem Boden nicht. Das wird auch unten am Boden abgepfiffen, wenn du so mit gestreckten Beinen unten am Boden reingehst in den Gegner und in der Luft schon gar nicht. Das ist ja viel zu gefährlich, wenn du in Brust- oder Kopfhöhe so Harakiri da reingehst. Das macht man einfach nicht. Das hat jetzt auch nichts mit einer Entschuldigung zu tun, sondern klar hat er versucht, den Ball zu kriegen, aber er hat bewusst ist er trotzdem unsportlich da reingegangen. Und das war schon bewusst, weil das war normalerweise läufst du durch, versuchst ihn mit dem Kopf zu kriegen oder versuchst ihn eben so im Scherenschlag so wegzuschlagen, aber du gehst nicht mit so gestreckten Beinen, geht man nicht hin. Ganz einfach, also das ist nicht zu entschuldigen.
Ja. Das Entscheidende ist ja, der Nübel ist ja noch nie in irgendeiner Form auffällig geworden. Es fällt mir gerade noch ein, Olic ist ja mal von Wiese auch rasiert worden. Das war ja auch mal so ein übles Ding vor ein paar Jahren. Das war, glaube ich, auch ungefähr in der Kategorie. Kann man es vielleicht auch noch irgendwie erklären mit, keine Ahnung, Mitte Dezember, alle sind irgendwie platt, das war irgendwie Mitte zweite Hälfte, weil dem Nübel ist ja eigentlich noch nie irgendwas in dieser Richtung passiert. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass der mal irgendeinen umgecheckt hat im 16er oder so im Luftkampf. Völlig unverdächtig bis jetzt der Typ.
Das stimmt, deswegen war es, ich glaube, für alle Seiten überraschend, dass gerade ihm das passiert, weil er ist eigentlich so ein Torhüter, der ja schon ein mitspielender Torhüter, aber der eigentlich immer versucht, körperlos zu spielen. Der versucht auch im Strafraum eigentlich immer so den Zweikämpfen aus dem Luft zu gehen, versucht den Ball so zu bekommen, ohne Körperkontakt. Deswegen war das für mich auch erstaunlich, weil ich weiß nicht, was da in seinem Kopf vorgegangen ist, weil das ist eigentlich für ihn untypisch. Das passt auch gar nicht zu seiner Spielweise, weil er eigentlich für mich ein eleganter Torhüter ist. Das passte gar nicht ins Bild bei ihm. Ich weiß nicht, was da in dem Moment bei ihm im Kopf vorgegangen ist. Manchmal sind das so Bruchteile von Sekunden, 10 Sekunden, wo du eine Entscheidung triffst und hinterher selber gar nicht weißt, warum du es gemacht hast, warum du da so hingegangen bist. Und das kannst du hinterher selber gar nicht erklären. Weil es für ihn wirklich absolut untypisch ist, weil er gar nicht der Torwarttyp ist, der so körperbetont Fußball spielt. Eigentlich ist er so ein Körperloser, der wesentlich eleganter agiert. Also insofern war ich gerade bei Nübel überrascht, dass er so eine Aktion startet.
Er ist ja jetzt eines der hoffnungsvollsten Talente im Torwartbereich und in den letzten Monaten hat es unglaublich viele Diskussionen über ihn gegeben. Was ist mit Vertragsverlängerung? Dann höre ich
Bayern.
Ob man ihm raten soll, nach Bayern zu gehen, all solche Geschichten. Und wenn ich mich recht entsinne, hat er vor ein paar Wochen, ohne dass ich jetzt genau wüsste, welches Spiel es war, auch schon mal einen riesen Bock gemacht. Irgendwo so ein, ich weiß nicht, hat er eine Flanke unterlaufen. Also irgendwelche ein, zwei Riesenfehler, die ich auch vorher von ihm nicht kannte. Es ist natürlich noch ein junger Bursche mit einem unglaublichen Talent, aber kann es auch sein, dass diese Diskussionen um ihn, das geht ja heutzutage schnell, du bist ein großes Talent, auf einmal von 0 auf 100 reden die über dich, als wenn du Picasso persönlich wärst, dass das vielleicht auch so ein bisschen der Konzentration abträglich ist und man vielleicht so ein bisschen die Linie verliert.
Es kann sicherlich eine Rolle spielen, wenn du permanent im Fokus bist, gerade in so jungen Jahren, dass sich das schon beschäftigt. Aber es dürfte insofern, oder du machst dann auch mal Fehler, die du selber nicht gewohnt bist, oder so Unsicherheiten drin hast im Spiel. Das kann sicherlich passieren, aber ist mit Sicherheit kein Grund oder keine Entschuldigung für das, was da gestern passiert ist. Also das
meine ich damit.
Das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Dass er im Moment vielleicht so ein bisschen gedanklich nicht 100% bei der Sache ist, sondern sich eben mit diesen Dingen beschäftigt, die jetzt in den letzten Wochen auf ihn eingeprasselt sind, das ist ganz normal, das kannst du als 19, 20er gar nicht abschütteln. Das ist ganz normal, das hast du im Kopf drin und da kannst du auch nicht sagen, so jetzt um 18 Uhr oder um 15.30 Uhr dreh ich jetzt alles aus und kann mich nur 100% auf das Spiel fokussieren. Das schaffst du nicht und schon gar nicht in jungen Jahren. Das schaffst du als erfahrener Torhüter, da kannst du das natürlich leichter machen und leichter bewältigen. Aber eigentlich ist es dann höchstens so, dass du so ein bisschen nervös wirst, dass eben solche Dinge passieren wie in den letzten Spielen, dass du mal an der Flanke vorbeiläufst und dass du da so ein bisschen Unsicherheiten zeigst. Aber das darf niemals so ausarten in so einer Aktion oder Situation, wie es gestern passiert ist. Das glaube ich auch nicht, hat damit nichts zu tun. Das muss andere Gründe haben. Ich weiß nicht, was er. Vielleicht war er sich zu sicher, dass er gesagt hat, den kriege ich. Das sieht dann spektakulär aus, wenn du so ein Ding aus der Luft da wegtrittst und dann trifft er den Ball nicht. Keine Ahnung. Aber das hat sicherlich nichts damit zu tun, dass er in den letzten Wochen so im Fokus steht und dass ihn das eigentlich so beeinflussen dürfte oder könnte, dass so eine Aktion da gestern dabei rauskommt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Okay. Ich glaube auch, dass er gedacht hat, er trifft den Ball. Aber für mich ist das, wie du schon sagtest, nicht nachzuvollziehen. Selbst wenn ich muss doch wissen, selbst wenn ich den Ball jetzt treffe, dann ist sein Fuß quasi auf der Höhe des Kopfes von Gasilovic. Ich meine, da nicht drüber nachzudenken, was ist eigentlich, wenn ich den Ball jetzt getroffen habe? Der Gegenspieler wird sich ja nicht in Luft auflösen.
Ja, aber Ewald, jetzt mal ganz ehrlich, du hast doch auch fünf Jahre gespielt, ungefähr in der Bundesliga.
Verändert sich ja nicht. Er wird trotzdem mit seinem gestreckten Bein den Gegner treffen. Egal, ob er vorher den Ball trifft oder nicht. Ne? Das Endergebnis wird das gleiche sein. Er rammt auf jeden Fall den Spieler um.
Ich glaube, es ist einfach gar nicht mehr möglich gewesen in dem Moment, dass er überhaupt noch nachdenken kann. Das ist einfach im Affekt passiert. Die entscheidende
Das ist das, was ich meine. Das sind Situationen, wo du spontane Entscheidungen triffst, ohne darüber nachzudenken, welche Konsequenzen das haben kann. Das sind Bruchteile von Sekunden, wo du entscheiden musst. Und ich bin sicher, dass er heute, wenn er sich das selber anguckt, sagt, Mensch, was habe ich denn da gemacht? Warum bin ich da so hingegangen? Der kann das mit Sicherheit heute auch selber nicht erklären, warum er es gemacht hat. Bin ich ganz sicher.
Zwei Sachen noch, finde ich, die wichtig sind. Erstmal, dass Gasinovic im Grunde so gut wie nicht verletzt ist, finde ich, ist fast ein Wunder. Also da kann man erstmal wie eine Kerze anmachen. Und das Zweite, ich finde, man muss auch ein bisschen aufpassen, jetzt, was man mit Nübel macht. Ne? Ich meine, dieses Bild ist halt absolut reißerisch, das jetzt alle benutzen, ist ja auch klar. Das wird als Video überall jetzt natürlich verbreitet werden. Ich weiß nicht, ob es jetzt mit heute dann vielleicht auch schon wieder gut ist. Ja? Der wird sicherlich eine relativ drastische Strafe bekommen, das ist klar. Aber so wie wir es jetzt auch besprochen haben, ich finde, man muss für den Jungen auch ein bisschen Verständnis haben. Und so wie wir ihn eingeschätzt haben, passt das ja eigentlich auch überhaupt nicht zu seinem Wesen. Ja?
Also ich denke mal, man muss halt den Staffelstab mal weitergeben. Schumacher hat den Staffelstab an Kahn weitergegeben. Und Kahn kann jetzt froh sein.
Ja, nicht nur jetzt Torhüter, sondern ich habe gestern, man hat ja gestern sofort im Internet Bilder gesehen von ähnlichen Situationen, die in der Bundesliga vorgefallen sind oder passiert sind. Und da ist das bei Feldspielern, da war auch ein Bild von Thomas Müller drin, wo er genauso mit gestreckten Beinen in den Gegenspieler reingeht. Also das ist jetzt kein Phänomen von Torhütern, das passiert auch Feldspielern draußen auf dem Platz. Insofern sollte, was ihr gerade richtig gesagt habt, man sollte das nicht überbewerten. Es war ein Foul, es war ein böses Foulspiel. Und ich bin ganz sicher, dass Nübel, der so jung noch vielleicht auch zu einer Zeitpunkt ist, wo er das abhaken kann, dass unter Erfahrung wird sowas mit Sicherheit nicht wieder passieren, weil, was wir eben auch festgestellt haben, er ist auch gar nicht der Typ eigentlich für so eine Spielweise. Er ist ein eleganter Torhüter, ein toller Torhüter, dem die Zukunft gehört. Das ist auch meine Ansicht, der für mich auch nach Neuer die neue Nummer 1 in Deutschland wird. Und er muss das jetzt abhaken. Er kriegt seine Sperre, die auch dann berechtigt ist bei so einem groben Foulspiel. Aber da muss auch wieder gut sein. Es ist vorbei. Man sollte jetzt auch nicht anfangen, da noch wochenlang hinterher zu karten. Er hat einen Fehler gemacht. Er hat ein böses Foulspiel begangen. Aber Foulspiel gehören immer auch zum Fußball dazu. Insofern ist es gut. Man darf darüber diskutieren. Aber das sollte man nach ein, zwei Tagen dann auch ad acta legen und sagen, so, lass den Jungen wieder in Ruhe. Das ist so ein Juwel für uns. Ich sage, den müssen wir aufbauen, nicht kaputt machen.
Noch ein Satz zu Gasinovic. Ich habe mir die Szene gestern Abend noch ein, zwei Mal ganz spät angeschaut. Unfreiwillig in der Tagesschau dann lief. Und dann kannst du sehen, dass er Glück gehabt hat, dass er mit dem Fuß von der Seite, sah das so aus, als wenn er ihn voll in der Brust trifft. Und bei einer anderen Einstellung konntest du sehen, dass sein Fuß quasi so an der Schulter landete. Also quasi so halb Brust, halb Schulter. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum der Gasinovic wirklich Glück hatte. Denn wenn er den, in dieser Wucht auf die Brust, da möchte ich gar nicht wissen, was dann noch hätte passieren können. Also das war glücklich.
Ich wollte gerade sagen, das hätte natürlich ganz, ganz anders ausgegangen. Oder brauche ich nur ein paar Zentimeter höher und er trifft ihn voll am Kopf. Also das kann schon wirklich ganz, ganz böse enden. Insofern, Gott sei Dank, im Nachhinein, deswegen sage ich auch, sollte man dann auch den Mantel des Schweigens drüber setzen irgendwann. Es ist Gott sei Dank nichts passiert. Gacinovic ist Gott sei Dank nicht schwer verletzt. Er wird eine Prellung davongetragen haben, aber Gott sei Dank nichts Ernsthaftes. Insofern, dass er auch nicht lange ausfällt. Er kann wahrscheinlich auch jetzt am Dienstag oder Mittwoch schon wieder spielen. Insofern ist es gut, wenn wir darüber diskutieren. Auch Nübel weiß, dass er einen bösen Fehler gemacht hat und sowas eben nicht auf dem Fußballplatz gehört. Aber damit sollte man es auch jetzt belassen und gut sein lassen. Ne? Toi, 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 der Gegenspieler, dem ist nichts passiert, nichts Schlimmes. Und dann sollte man es jetzt wieder endlich auch ad acta legen. Das Thema sollte man jetzt auch mal wieder, heute noch mal diskutieren, aber morgen muss Schluss sein. Da sollte man wieder nach vorne gucken und dann ist gut.
Genau. Trotzdem, du sitzt als Torwart vorm Fernseher. Hast du in irgendeiner Form Erinnerung an deine eigene Karriere, wo vielleicht, sagen wir mal, ansatzweise Ähnliches gewesen ist?
Nee, so in der Art nicht. Nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Dass ich auch, mir ist es auch passiert, weil ich war ja auch ein Torhüter, der mitgespielt hat, der auch so eine Art Libero gespielt hat. Ich war auch öfter außerhalb vom Strafraum. Bei mir hat es auch schon gegeben. Ich habe es mir auf einmal passiert, dass ich zu spät kam. Notbremse, da habe ich auch den Ball nicht erwischt. Ist der Gegenspieler über mich rübergefallen, aber ich habe jetzt auch den Gegenspieler nicht erwischt. Aber da habe ich auch rote Karte gekriegt, weil wenn du als letzter Mann Notbremse machst, gibt es halt immer rote Karte. Das ist ganz normal, egal ob Torhüter oder Feldspieler. Aber in der Art, in der Brutalität, in Anführungszeichen, wie wir es jetzt gestern gesehen haben, oder auch die Vergleiche, die wir jetzt noch heute und morgen wahrscheinlich in den Zeitungen sehen, ähnliche Situationen von anderen Fußballern, das habe ich nicht gehabt. Nee, kann ich mich nicht daran erinnern.
Uli, wir sprechen hier immer über allgemeine Entwicklungen im Fußball, über konkrete Geschichten vom Wochenende, aber auch über allgemeine Entwicklungen. Eines meiner Lieblingsthemen ist das Abwehrverhalten in der Bundesliga oder im Profifußball generell, wie sich Innenverteidiger, generell Leute im Abwehrverhalten aufbauen. Und wir haben dich jetzt angerufen, weil wir gerne mal über das Verhalten von Torhütern sprechen wollten. Das ist auch ein Thema. Es gibt viele Trainer, weiß ich nicht, ob viele Trainer sich damit beschäftigt haben. Ich habe mich damit beschäftigt, als junger Trainer hatte ich das Glück, mal bei so einem Torwarttrainer-Seminar dabei zu sein in England, beim Torwarttrainer der Nationalmannschaft. Da hatte ich eine Woche hospitiert beim Kevin Keegan in Newcastle, als sie damals so stark waren. Und dann bin ich mit dem Jupp Heynckes nach Teneriffa gegangen und musste dort Torhüter trainieren, fast ein Jahr lang, weil unser Torwarttrainer auf die Rente zuging, sich nicht mehr bewegen konnte und manchmal so in der Sonne lag und Jupp dann... Wer ist das?
Ein Riesenskandal hier. Ja. Ein Riesenskandal.
Das ist unser Techniker, der sein Handy nicht ausgemacht hat. Unglaublich. Ich entschuldige mich für die...
Das hört sich an wie so ein Wecker.
Ja, genau. Ich entschuldige mich für alle draußen an den Volksempfängern.
Es ist alle wach.
So, das heißt, ich habe mich damit beschäftigt und... Entschuldigung. Und schaue seitdem immer mal wieder. Das ist ja etwas anderes, wenn man einen Torhüter mal trainieren muss ein Jahr... Dann achtet man auf bestimmte Dinge, zum Beispiel, wie weit läuft er raus, steht er eigentlich in dem Moment, wo der Stürmer schießt, also dieses Rauslaufen auf Spieler zu, die alleine auf mich zukommen, was habe ich überhaupt für ein Stellungsspiel, stehe ich zu weit vorm Tor oder stehe ich nicht weit genug, wie verkürze ich den Winkel, dieses ganze torwarttaktische Verhalten, von dem ich vorher als Spieler gar keine Ahnung hatte und mich auch damit nicht beschäftigt habe, das schaue ich seitdem und dann fallen mir jetzt in der Bundesliga oder generell Champions League immer wieder unterschiedlichste Verhaltensweisen auf von Torhütern, wo ich dann denke, das gibt's doch gar nicht. Was machen die denn da? Vor allem, wenn ich das immer wieder sehe. Wie empfindest du das? Wie siehst du das? Weil ich glaube, ich meine, du bist einer der weltbesten Torhüter gewesen in deiner Zeit. Und das wärst du sicherlich nicht gewesen, wenn du diese Dinge nicht richtig gemacht hättest. Wie empfindest du das oder wie nimmst du das wahr, diese Entwicklung bisher?
Ich glaube oder habe das Gefühl, dass dadurch, dass inzwischen das, was zu unserer Zeit ja nicht gab, wir hatten ja keine Torwarttrainer, das gab es ja zu meiner Zeit noch nicht. Das, sag mal, zum Ende meiner Karriere fing das so langsam an, dass sich das entwickelt hat, dass man spezielles Torwarttrainer eingestellt hat in den Verein und die Torhüter dann nur noch spezifisch trainiert wurden. Aber ich glaube, das ist das große Problem, dass viele Torhüter die ganze Woche ihr Einzeltraining bekommen und vielleicht nur mal so in kleinen Gruppen letztendlich vielleicht auch mit 3-4 Feldspielern mal Flankenübungen machen und so, aber sie werden nicht mehr in das normale Trainingsprogramm der Mannschaft mit integriert. Und das ist eigentlich die große Stärke, dass Torhüter wieder mehr in das Mannschaftstraining mit integriert werden müssen, weil da baust du dir dein Stellungsspiel auf. Du musst mitspielen. Das heißt mit anderen Worten, du musst wissen, wie arbeiten deine Vorderleute, welche Stellungsspiele haben die. Dann muss ich mir die selber stellen. Im Training. Die Absprache muss stimmen. Und wenn du permanent nur alleine mit deinem Torwarttrainer trainierst, dann passiert das ja gar nicht. Und du kannst dann nicht samstags bis Freitag immer alleine trainieren, und samstags sollst du dann in der Mannschaft hinten dann auch dein Stellungsspiel aufbauen, die Vorderleute dirigieren. Nee, das musst du in der Woche schon machen. Das musst du in der Woche trainieren mit den Leuten. Und da habe ich das Gefühl, dass man die Torhüter wieder viel mehr in das Mannschaftstraining integrieren sollte, weil dieses Stellungsspiel aufbauen. Wann laufe ich raus, wie verkürze ich Winkel? Das kannst du im Mannschaftstraining viel besser machen als im Einzeltraining.
Das ist völlig klar. Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also ich habe auch als Trainer natürlich, also meine Torwarttrainer haben natürlich viel Einzeltraining mit Torhütern gemacht, aber ich habe immer darauf geachtet, dass sie bei diesen zweikampfintensiven Spielformen, wenn man 4 gegen 4, 3 gegen 3 auf engem Feld spielt, dass wir das jede Woche gemacht haben, weil da natürlich der Torhüter dirigieren muss, mitspielen muss, reagiert aus kürzester Entfernung, aber auch bei den mannschaftstaktischen Übungen, wo man eben den kommenden Gegner simuliert mit der sogenannten B-Mannschaft, wo der Torhüter natürlich wissen muss, was los ist. Aber ich kann es nicht beurteilen, ob das wirklich so ist, was du sagst.
Wie war es denn bei St. Pauli bei dir?
Ja, zumindest hab ich so das Gefühl, wenn das ist. Weil ich hab ja nun auch selber in der Nationalmannschaft im Torwarttrainingsbereich gearbeitet und ich habe auch mit Berti immer gesagt, Berti, wir müssen viel die Torhüter mit ins Mannschaftstraining einbeziehen, damit eben die Torhüter sich dran gewöhnen, die Abwehrspieler wissen, wie reagiert der Torwart, wann kommt er raus. Und das muss jeden Tag auch stattfinden beim Training oder jeden zweiten Tag, damit die untereinander das Verständnis da ist. Und das Gefühl habe ich manchmal nicht, dass das eben nicht stattfindet. Torwarttraining ist ganz wichtig. Hätte ich gerne auch früher gehabt, einen eigenen Torwarttrainer. Darum geht es aber um die körperliche Fitness, dass du Reaktionstraining schulst, Sprungtraining, solche Dinge. Aber das reine Stellungsspiel, das kannst du 1 gegen 1 oder im Training 1 gegen 1 zu 1 mit dem Torwarttrainer gar nicht richtig nachvollziehen. Das musst du innerhalb des Mannschaftstrainings, bei Spielen, bei den verschiedenen Spielformen, wie du gerade sagst, 3 gegen 3, 4 gegen 4, dann mal über den ganzen Platz, über einen halben Platz. Da baust du dir als Torwart dein Training, dein Stellungsspiel auf, dass du schon siehst, wenn der Ball noch in der gegnerischen Hälfte ist, wo laufen die Stürmer, wie muss ich jetzt stehen, was kann der Spieler überhaupt machen, wo kann der jetzt hinspielen. Und so baust du dir dein Stellungsspiel auf und das kannst du nicht beim normalen Torwarttraining, wenn du 1-1 immer nur die Bälle aufs Tor geschossen kriegst. Das geht nicht.
Das ist völlig klar, da sind wir, das ist überhaupt gar keine Frage, aber müsste der Torwarttrainer nicht auch für dieses Mannschaftstraining, wenn es um das Stellungsspiel geht, die Torhüter entsprechend coachen, denn darum geht es ja letzten Endes. Es geht ja nicht nur darum, dass du jetzt aus dem Gefühl heraus dein Stellungsspiel machst. Natürlich wirst du als Torhüter deine Erfahrungen machen. Wenn ich das mache, das funktioniert nicht so, was anderes funktioniert. Aber das ist doch gerade dieser Punkt, was ich immer wieder sehe. Das muss doch ein Torwarttrainer seinen Torhütern beibringen. Ich sehe das sehr häufig wieder, was wir ganz früher hatten, so wo noch nicht viel dran gearbeitet wurde. Kannst du dich erinnern, da sind die Torhüter doch im Vollsprint noch in den 80er Jahren, Anfang der 90er, rausgelaufen auf den Stürmer zu und der Stürmer hat einfach den Ball über den Torwart gelupft und dann war er halt drin. Warum? Weil ich im Vollsprint natürlich nicht reagieren kann. Und deswegen man ja gesagt hat, naja, also in dem Moment, wenn einer auf mich zuläuft, okay, gehe ich raus. Aber in dem Moment, wo er am Ball ist,
Da muss ich stehen als Torhüter. Und dann, damit ich dann reagieren kann. Und in der heutigen Zeit, da gebe ich dir recht, hat man oft das Gefühl, die laufen raus und agieren nur. Die laufen raus, machen dann so diesen Handballschritt. Genau. In der Hoffnung zu meinen, okay, wenn ich Glück habe, werde ich angeschossen, wenn ich Pech habe, ist er drin. Aber sie reagieren nicht. Ne? Also im Endeffekt musst du auf den Stürmer zulaufen und dann so ein, zwei Meter, bevor der am Ball ist, musst du dann schon stehen und musst gucken. Und dann kann ich reagieren, dann kann ich was machen. Aber die meisten Torhüter agieren nur noch. Die reagieren gar nicht mehr, die agieren nur.
Genau so ist das. Also wenn ich, und das ist das, was mich irritiert, wo ich dann denke, das kann doch nicht sein. Das muss man doch mittlerweile auch als Torhüter mitbekommen haben, aber oder als Torwarttrainer. Aber ich meine, warum soll es bei Torhütern anders sein als bei Innenverteidigern? Innenverteidiger weiß auch, wenn ich eine Alibi-Grätsche mache und treffe den Ball nicht, ist der Stürmer weg. Wenn der Ball auf dem Flügel ist und es kommt eine Flanke und ich stehe im Raum und weiß nicht, wo mein Stürmer ist, dann ist es Zufall, ob ich den Ball kriege. Oder ich kriege nicht mit, wenn einer in meinem Rücken ist und läuft irgendwann mal nach vorne. Also das sind so Verhaltensweisen, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
Ja, aber Ewald, das ist eigentlich ganz simpel erklärt, weil Torwarttrainer, inzwischen werden ja die Lehrgänge auch beim DFB angeboten, Torwarttrainer, das kannst du alles lernen. Ja, du kannst lernen, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, Sprungkraft, Reaktionstraining, all die Dinge, das kannst du alles lernen, kannst du dir aneignen und dem Torhüter weitergeben. Den kannst du alle körperlich topfit machen. Aber eins, wenn ich selber nur ein durchschnittlicher oder schlechter Torwart war und im Endeffekt oder immer ein durchschnittlicher Bundesliga-Torwart war und das selber gar nicht so beherrscht habe, ja, so, weil ich selber nicht gut genug war dafür, wie soll ich das dann, diese Dinge, die man im Spiel lernt, die man im Spiel begreifen muss, wo du intuitiv reagieren musst und arbeiten musst, das kann der dem ja gar nicht beibringen, weil er selber nicht konnte.
Ja, gut,
das sind Dinge, die kannst du auch beim Lehrgang nicht lernen, weil dir auch keiner beibringen kann. Das kannst du nur selber aus deiner eigenen Erfahrung, wenn du dein eigenes Spiel früher gemacht hast, die Dinge kannst du dann nur weitergeben. Aber wenn ich das selber nicht konnte früher, dann werde ich es auch nicht weitergeben können.
Das sehe ich jetzt teilweise ein bisschen anders. Du hast recht, wenn in dem Moment, wo mir das nicht klar ist, dann kann ich es natürlich auch nicht weitergeben. Das ist ganz klar. Aber dann würde ja jeder Spieler oder sagen wir mal jeder Trainer, der kein guter Stürmer war, könnte ja niemals einem Stürmer beibringen, wie er zu laufen hat. Also ich war auch kein Stürmer, der viele Tore geschossen hat. Aber trotzdem habe ich dann irgendwann mal gelernt, Moment mal, durch Abschauen, durch viele Diskussionen, vielleicht ist es besser, man läuft mal so oder man läuft mal so, aber du hast natürlich recht, ich habe als Stürmer nie die Ruhe vom Tor gehabt und ja, es ist was
dran. Ja, aber Ewald, du hast eben eins aber richtig gesagt, du hast es dir dann selber abgeguckt, das hat dir dann kein Trainer beigebracht, sondern du hast es dir selber beigebracht. Und das habe ich das Gefühl, dass das heute die Torhüter auch nicht kriegen, weil man kann unheimlich viel lernen durch Gucken, durch Zugucken, Abgucken. Was macht ein anderer besser oder was macht ein anderer anders? Und das dann versuchen selber umzusetzen. Dafür brauche ich nicht unbedingt auch einen Torwarttrainer. Viele Dinge kann ich mir auch selber aneignen. Und du hast es eben genau richtig gesagt. Du hast es dir selber angeeignet. Du hast dann geguckt, was machen andere, wie kann ich das selber für mich nutzen und man muss ja auch so wie du jetzt nicht unbedingt ein Torjäger sein, aber überlegen, bei wie viele Tore du vorbereitet hast. Wie viele Scorerpunkte du gemacht hast. Jeder hat seine Qualitäten. Und wenn du dann noch bereit bist zu sagen, ich bin gar nicht perfekt, sondern ich gucke mal noch bei anderen, was machen andere besser? Wie kann ich mein Spiel selber verbessern? Da muss ich nicht unbedingt auch noch einen Trainer haben, der mir das beibringt. Viele Dinge kann ich mir selber beibringen.
Für die jüngeren Zuhörer unter uns muss man dazu sagen, Uli kann das beurteilen, weil er in seinem ersten Profi-Engagement mit mir zusammengespielt hat bei Arminia Bielefeld von 1975 bis 1977, richtig?
Gab es da schon eine Kamera?
Ja,
diese. Ja, aber war dann, und es war eine erfolgreiche Zeit, die wir hatten in Bielefeld.
Ja. Gut, also um jetzt nochmal ganz kurz konkret zu werden, was mir auf, also jetzt an jedem Spieltag fallen mir mehrere Sachen auf. Jetzt das Rauslaufen, also eine Sache ist, dass, jetzt bleiben wir mal dabei, dieses Rauslaufen, ein Stürmer läuft auf mich zu und ich sehe das Spiel Hoffenheim, das Verhalten von Baumann gegen Augsburg, wo er dem Jensen entgegensprintet. In der 56. Minute ein schöner Pass von Niederlechner in die Tiefe und der läuft, im Grunde genommen ist der Abwehrspieler an dem Jensen dran. Der Jensen will gerade in den 16er hineinlaufen. Es ist überhaupt keine Gefahr. Wie will er ein Tor schießen? Da kommt der Baumann herausgesprintet, ist 14 Meter vom Tor und im Lauf nach vorne bekommt er den Ball durch die Beine. Der kommt nur noch mit der Spitze dran. Der hätte von da nie aufs Tor geschossen, wenn der Torwart nicht da gewesen wäre. Ne? Und ein Gegenbeispiel dazu, also wie gesagt, er stand nicht, sondern er ist einfach rauslaufen. A, frage ich mich dann, wieso läuft er überhaupt raus? Das haben wir auch bei Kubek von Augsburg gesehen, gegen Köln, wo er quasi dem, das war die gleiche Situation, ein Abwehrspieler ist am Stürmer dran und er läuft 30 Meter raus aus dem Tor, wird umspielt und nochmal und nochmal. So, das ist das eine. Ein Gegenbeispiel dazu war gestern der Castells von Wolfsburg, der bestimmt 3-4 Mal in der Situation war, dass jemand völlig alleine vor ihm stand. Und der hat ganz ruhig, hat gestanden, hat den Winkel gut verkürzt, ist rausgekommen, verkürzt den Winkel, bleibt dann stehen und kann dann reagieren mit dem Fuß, mit dem Arm, wie auch immer, und hat keinen reingekriegt. Also das war für mich das Gegenbeispiel.
Ja, aber das ist ein gutes Beispiel, weil das sind genau die Dinge, die ich sage. Das musst du als Torwarttrainer auch deinem Torwart beibringen. Das hat mir früher ein normaler Trainer, also Ernst Happel zum Beispiel oder andere Trainer danach auch, aber grundsätzlich der Wichtigste war eigentlich Ernst Happel, der mir das bei der Uni, sobald oder solange ein Gegenspieler am Stürmer dran ist, brauchst du das Torwart gar nicht rauslaufen. Ja, ist das, wenn der 1 gegen 1 kommt, dann musst du was machen. Aber solange ein Verteidiger dabei ist, kannst du im Tor stehen bleiben und kannst abwarten, was passiert. Und muss dann reagieren auf die Situation. Genau. Aber nicht einfach raus und nicht einfach rauslaufen. Das ist genau das, was er vorhin sagt. So auf gut Glück, aber jetzt laufe ich raus, schmeiße mich mal davor. Wenn ich Glück habe, schießt er mich an. Wenn ich Pech habe, ist er drin. Das ist kein Torwartspiel. Aber das muss im Endeffekt auch ein Torwarttrainer dem Torwart beibringen während der Woche. Ja, wann er rauszulaufen hat, dass er, wenn solange ein Gegenspieler beim Mann ist, da draußen gar nichts zu suchen hat. Das sind alles Sachen, die man ganz einfach in Gesprächen aus der Welt schaffen kann und dem Torwart beibringen kann, dass er eben solche Fehler nicht macht.
Ja, und das andere ist eben dieses Rauslaufen, um den Winkel zu verkürzen, damit ich das Tor gut abgedeckt habe, aber dann im richtigen Moment stehen, wie du es ganz am Anfang schon in deinem Statement gesagt hast. Rauslaufen, Winkel verkürzen, ja. Und dann muss ich aber stehen und mich nicht einfach entgegenwerfen. Weil
ich das meine ich ja damit. Das hatten wir ja vorhin auch schon mal gesagt. Stehen bleiben und dann kann ich reagieren. Dann habe ich alle Möglichkeiten. Und dann habe ich auch die meiste Chance auf meiner Seite. Weil ich dann ist der Stürmer gefordert. Da muss der Stürmer überlegen, oh, was mache ich denn jetzt? Ja, dann muss der innerhalb von Zehntelsekunden oder Hundertstelsekunden muss der entscheiden, oh, was mache ich jetzt? Wenn du ihm das so einfach machst, dass du dich da einfach nur davor schmeißt, dann hat er alle Möglichkeiten. Das haben die heute alle. Da lupfen die, legen den Ball kurz vorbei, laufen dann hier vorbei, schieben den Ball ins leere Tor. Das ist dann viel zu einfach. Da macht das der Torwart dem Stürmer viel zu einfach. Stehen bleiben und dann kriegt der Stürmer, dann kommt der Stürmer unter Druck und dann kriegt der Stürmer Panik. Und dann wird es für den Stürmer eng. Aber das sind, wie gesagt, Dinge, die der Torwarttrainer dem Torwart während der Woche beibringen muss. Das ist ganz wichtig.
Hast du trotzdem insgesamt, ich glaube gerade im Fußballerischen, hörst du uns noch?
Ja,
ich höre. Okay. Ich glaube, es ist unstrittig, im fußballerischen Bereich sind die Keeper alle besser geworden in den letzten 10, 15 Jahren. Hast du im torwarttechnischen Bereich denn, so wie wir es jetzt besprechen, eher das Gefühl, dass da ein Rückschritt da ist?
Prinzipiell ja, weil ich glaube, wenn man dann guckt, ich sag mal, der Baumann zum Beispiel, den ich, als er in Freiburg war, für einen der besten deutschen Torhüter gehalten habe und seit er in Hoffenheim ist, habe ich das Gefühl, dass der von Jahr zu Jahr schlechter wird oder zumindest stagniert ist. Er hat sich nicht weiterentwickelt. Das kann man auf einige Torhüter zurückführen. Also was mir besonders auffällt, ist auch, dass heute Torhüter kaum noch Bälle festhalten können. Da wird nur noch gefaustet, abgeklatscht, nach vorne abgelegt. So diese Souveränität, im Endeffekt Bälle mal richtig festzuhalten. Das gibt ja auch der Mannschaftssicherheit, wenn ich sage, oh, da hinten ist einer drin, wenn der Ball aufs Tor kommt, der hat das Ding, der fängt das Ding ab und dann sind wir im Ballbesitz. So, heute klatschen alle ab, fausten nur noch in der Gegend rum und damit bringe ich natürlich auch die ganze Mannschaft in Unsicherheit. Und die Mannschaft wird nervös und hebelig, weil immer Angst haben muss, oh, der Ball prallt ab, was passiert da jetzt wieder? Und das Gefühl habe ich so, dass man den Leuten, den Torhütern mal wieder beibringen muss, wie man Bälle vernünftig fängt.
Vielleicht früher aber auch ein bisschen einfacher, den Tango irgendwie schön festzuhalten. Heute die Dinger, die machen ja Bewegungen, die man nicht so richtig nachvollziehen kann, oder?
Ja, aber sicherlich hat sich da einiges verändert, was Material und so angeht. Aber die wachsen ja damit auf, die trainieren jeden Tag mit den Bällen. Es ist ja nicht so, wir haben früher zum Beispiel, wenn wir dann nach England mussten, die haben schon mit solchen Bällen gespielt, die eine andere Flugeigenschaft hatten. Da mussten wir uns innerhalb von einer Woche drauf einstellen. Und da gab es aber dann hinterher auch keine Entschuldigung. Man hat dann eine Woche lang mit den Bällen trainiert und dann hieß es so, jetzt musst du es auch können, jetzt musst du wissen, wie die fliegen. Und ich finde, das wird auch ein bisschen übertrieben, weil so viel Unterschied, oder man heißt mal, die Bälle flattern, oder das sehe ich nicht so. Die Schusstechnik, der Spieler hat sich wesentlich verändert und das liegt in erster Linie auch viel an der Schusstechnik, die Spieler heute haben, gar nicht mal nur an der Qualität der Bälle.
Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, da konnte jeder die Bälle haben, die er, jeder Verein, jede Mannschaft die Bälle, die er haben wollte. Ich weiß jetzt nicht, richtig. Bundesliga, ich glaube auch im Ausland habe ich das gehabt. Und dann haben wir in der Woche vor dem Auswärtsspiel und bei uns ein paar Bälle besorgt oder zuschicken lassen und haben dann mit den Bällen trainiert. Da musstest du ja, nicht genau. Jede zweite Woche auf andere Bälle einstellen.
Ja, aber wir haben es auch hingekriegt. Genau so. Und wir haben dann montags nicht eine Entschuldigung gehabt, oh, wir haben mit anderen Bällen gespielt oder die Bälle, wir haben die Schulter nicht auf Bälle oder Material geschoben, nee, wir haben die Fehler bei uns gesucht.
Das macht auch Sinn. Sitzt du eigentlich im Wartezimmer beim Arzt oder ist der Arzt bei dir vorbeigekommen mittlerweile?
Ich muss jetzt gleich los.
Das macht doch Spaß.
Wenn man so ins Blaue dann guckt man nicht auf die Uhr. Ne?
Ja, ich gucke die ganze Zeit, weil ich ja dich nicht verärgern will, aber das macht so einen Spaß, mit dir zu diskutieren. Wir könnten 3 Stunden, wenn du jetzt sagst, pass auf, das ist mir völlig egal. Ich komme sowieso als Erster dran, weil ich den Arzt gut kenne.
Das sagst du. So, das hast du heute nicht mehr. Die Wartezimmer sind so voll, dass du, da musst du schon relativ glücklich sein. Sonst bist du ganz hinten dran. Sonst sitzt du da stundenlang im Wartezimmer.
Ja, cool. Ja. Ich glaube, wir haben auch ein paar Dinge erfahren. Lass uns das vielleicht nochmal wiederholen. Erstmal sagen wir recht herzlichen Dank, wünschen eine frohe Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und ich denke, dann hören wir uns gleich 2020 wieder.
Ja, das wäre alles klar. Wünsche ich euch auch schöne Feiertage, guten Rutsch, nicht nur euch, sondern allen Zuhörern und auf ein neues in 2020.
Genau so, Uli, das war ein sehr schönes und kompetentes Gespräch und ich glaube, das sollten wir nochmal wiederholen, weil es gibt so viele Themen in dieser Richtung, die noch ein paar andere Aspekte des Torwartspiels, generell die Entwicklung im Fußball, die du ja auch
überblickst. Seine Clubs könnten wir auch nochmal besprechen.
Was denn?
Die Clubs von ihm könnten wir ja auch nochmal besprechen.
Die Clubs
auch das eine oder andere.
Genau, die Clubs, wo du warst, die Erfahrungen, die du gemacht hast mit Berti da in Aserbaidschan zum Beispiel und auch die, was wollte ich sagen? Die Frage, was immer wieder aufkommt mit Nummer 1, Nummer 2, das sind ja mit Neuer Testegen. Man hat ja Themen bis zum Abwinken und ich glaube, dass du da wirklich eine der kompetentesten Meinungen haben kannst. Also alles Gute.
Wir hören uns
gerne,
wieder.
Danke, gleichfalls.
Schönes Weihnachtsfest und alles Gute.
Wir hören uns wieder. Ja? Bis bald. Tschüss. Okay.
Bis dann.
Ciao. Bis dann. Ciao.
Ja, das war der 16er für heute. Ne?
Genau.
Jetzt haben wir noch einen schönen Doppelspieltag. Das werden wir uns alles noch schön reinziehen. Auslosung, Champions League, Europa League. Nächsten Montag machen wir nochmal eine kleine Spezialfolge, glaube ich, oder? Da sprechen wir nochmal ein bisschen. Du bist schon in Gladbach dann.
Ich bin in Gladbach.
Wo bist du, Flo?
Egal. Paderborn vielleicht?
Paderborn. Ich bin auch in Paderborn, das ist herrlich. Also wenn man am 22. Dezember um 18 Uhr noch das Spiel Paderborn gegen Eintracht Frankfurt übertragen darf, dann hat man alles richtig gemacht. Und Montag bereden wir dann nochmal, was so passiert ist. Ne?
Genau so machen wir das.
Schöne Woche, bis dahin erstmal.
Tschüss. Tschüss.